Zeit vergeht. Aber sie schweigt nie. Denn irgendwo erklingt das letzte Echo.
Und da sind wir auch schon. Herzlich willkommen beim letzten Echo, unserem Staffelrückblick zu Staffel 1 bei Echos von Skaro. Und ich habe mir natürlich auch mal wieder meinen wunderbaren, meinen fantastischen, meinen Podcast-Partner dazu geholt. Markus, wie geht's dir?
Mir geht es fantastisch. Wir haben erfolgreich mit dieser Aufnahme dann die erste Staffel schon beendet. Ist für mich tatsächlich vergangen wie im Fluge, möchte ich fast sagen. Was aber auch natürlich daran liegt, dass wir die Folgen so ein bisschen gebündelt haben. Was sich zumindest bis jetzt als erstaunlich gutes Konzept für uns herausgestellt hat, muss ich sagen. Also es funktioniert echt besser, als ich dachte am Anfang. Und auch wenn die Folgen relativ lang sind, haben wir ja auch mehrere Folgen immer drin. Also von daher relativiert sich das ja irgendwie auch.
Es sei denn natürlich, man hat eine Gastfolge und hat dann irgendwie besonders viel zu reden. Also alle Parteien und dann werden auch zwei Folgen mal so lang wie drei, aber das ist ja alles in Ordnung.
Ja, oder wie vier. Aber ja, auch das gehört ja ein bisschen dazu, ne? Also Gastfolgen sind da tendenziell immer ein bisschen länger, weil irgendwie einer mehr mitspricht, so, ne? Und jeder soll natürlich seinen Fair Share bekommen. Aber ja, wie geht's dir denn überhaupt so? Seit der letzten Aufnahme ist für uns jetzt noch gar nicht so lange her.
Oh nein, es ist noch nicht so lange her und bis da, also seitdem ist auch nicht allzu viel passiert. Also von daher, soweit alles gut, alles wie eh und je. Und ich freue mich jetzt einfach auf den heutigen Podcast-Tag tatsächlich, denn wir haben ja viel vor.
Oh ja, oh ja.
Und auch auf die folgenden Wochen, denn unser Vorsprung ist ein bisschen dahingeschmolzen. Das werden wir jetzt demnächst so ein bisschen aufholen. Davon werdet ihr nicht allzu viel mitbekommen. Aber wir haben eine Menge Dr. Who vor uns.
Naja, ihr im Prinzip gar nichts, es sei denn, ihr seid ein Gast in einer der upcoming Folgen sozusagen. Dann werdet ihr ein bisschen in unsere Zeitplanung involviert sein, zwangsläufig, sofern ihr dann anwesend seid. Aber ansonsten muss ich nochmal sagen, die Gastfolge, unsere erste Gastfolge ja für diesen Podcast mit Phil, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also das war wirklich toll, war sehr schön und wie er eingangs ja auch gesagt hat, er hat sich ja wirklich gefreut, endlich mal über Dr. Who zu sprechen mit jemandem. Man hat es ein bisschen gemerkt, ich fand es sehr schön, sehr angenehm.
Aber ich finde, man hat es gerade im Schnitt nochmal bei allen gemerkt. So, wir alle drei haben uns riesig gefreut, einfach gemeinsam über Dr. Who zu sprechen und ich kann nur für mich sprechen, aber ich hatte auch eine Menge Spaß, sowohl beim Aufnehmen der Folge als auch beim nochmal Durchhören danach. Also es hat echt Spaß gemacht und es hat auch, glaube ich, ziemlich gut harmoniert.
Ja, und vielleicht war es ja auch nicht das letzte Mal, dass der Phil uns besucht. Schauen wir mal, ob wir nette Gastgeber waren oder ob er sich jetzt selbst rauskehrt und den Schlüssel wegwirft. Aber,
kann man da nicht irgendwie einen Knebelvertrag oder so einrichten, dass er wiederkommen muss?
Wir fahren einfach mit Podcast-Equipment dahin und zwingen ihn dazu.
Oder so, das geht natürlich auch.
Ne? Ja. Das
lässt sich ja machen. Ja.
Kriegen wir hin.
Gut. Und da das Staffelfazit kommt, haben wir natürlich heute keinen Recap, denn das Finale dürfte bei euch noch relativ präsent in den Köpfen sein. Die Zusammenfassung der Ereignisse, die die ganze Staffel umfassen, um die geht es eher heute. Da ist dann natürlich auch so die letzten zwei Folgen mit eingeschlossen. Aber das Recap für die letzten zwei Folgen würdet ihr dann in der nächsten Folge hören, wenn es dann wie in die zweite Staffel geht.
Ja, da werden wir bestimmt noch mal ganz kurz einen Rückblick auf das Staffelfinale werfen, um zu gucken, was die Ausgangssituation gewesen ist der letzten Staffel. Und ich freue mich drauf. Also ich freue mich auf diese Aufnahme jetzt und direkt im Anschluss danach nehmen wir ja die erste richtige Folge der Staffel auf. Also Start in Staffel 2 sozusagen. Ha! Bock ich habe.
Aber bevor wir dahin gehen, fassen wir doch erstmal die New Who Staffel 1 in 3 Sätzen zusammen, würde ich sagen, oder?
Ja, fangen wir da gerne mal an. Wir haben uns ja unsere Notizen bereitgelegt. Sie sind quasi frisch geschrieben, frisch notiert. Leg doch mal los, ich bin sehr gespannt. Ich habe in viele Sachen noch nicht reingeguckt. Wir haben ja weitestgehend ein gemeinsames Dokument für euch da draußen, die unser Setup hier nicht kennen, in das wir beide reinschreiben. Ich versuche das immer nur so zu überfliegen und nicht zu lesen. Also zu gucken, ist was da? Check.
Muss ich tatsächlich auch sagen, bei deinen Notes auch in den Folgenbesprechungen, da versuche ich auch so wenig wie möglich zu lesen. Das klappt eigentlich ganz gut.
Ja, bei Dark habe ich das ja teilweise gemacht, dass ich dann meine Notizen noch vorher auf weißem Dokumenthintergrund noch in weiß eingefärbt habe, in weiße Schriftfarbe, damit es nicht aus Versehen liest, wenn es irgendwelche Spoilersachen waren, die ich erst in der Folge dir sagen wollte oder so. Aber das mache ich jetzt hier nicht. Ich vertraue da mittlerweile auf deine Überlesekünste.
Ja, zum einen das und zum anderen ist es hier ja auch nicht mehr so wichtig. Aber das haben wir ja schon mehrmals angesprochen. Ja, wir schweifen ab.
Das ist richtig, aber das können wir ja gut.
Ja, das können wir gut, aber wir wollten das hier zumindest ein bisschen kürzer als die Folgen an und für sich halten. Und wenn wir so weitermachen, wird das nichts. Also, New Who, Staffel 1 in 3 Sätzen. Da habe ich bei mir stehen, zum einen extrem guter Einstieg für neue und noch werdende Who-Fans. Eine sehr gute Mischung aus spannenden und einfach unterhaltsamen Folgen. Und Eccleston ist einfach fantastisch. Ich glaube, das passt ganz gut zusammen.
Ja, schön, dass du auch fantastisch als Wording gewählt hast. Passt dir hier sehr gut. Bei mir ist es, glaube ich, gar nicht so weit weg davon. Ich finde als Punkt 1 den Trash-Faktor, der kann abschrecken, bessert sich aber stetig. Ich glaube, das kann man schon bei der ersten Staffel ganz gut sagen, dass es nach hinten raus weniger trashig wird. Zweitens hat die Staffel für mich einen einzigartigen Charme und auch so einen gewissen Zauber als Serie an sich bei mir geweckt damals. Und mein dritter Punkt ist, die Staffel zeigt direkt in der ersten Staffel hier nahezu unendliche Möglichkeiten auf und macht neugierig. Also wir erleben so viele unterschiedliche Dinge, dass es einfach toll ist.
Das trifft es echt ganz gut. Und wir erleben halt nicht nur unterschiedliche Dinge, sondern tatsächlich auch genügend wiederkehrende Dinge, um wirklich diesen Moment zu haben. Oh, Moment, das kenne ich.
Ja. Und das war ja tatsächlich vorab so eine der Sachen, die man sich als Neuguckender ja auch stellen kann als Frage. Ne? Kann ich jetzt hier einsteigen oder muss ich Classic Who gesehen haben und so weiter und so fort? Da kommen wir ja auch noch drüber gleich zu sprechen irgendwann. Und das ist einfach ein sehr guter Einstiegspunkt, muss man wirklich sagen. Man muss natürlich ein bisschen Bock auf den Trash-Faktor haben. Aber lass uns doch mal so ein bisschen jetzt, nachdem du die erste Staffel quasi weggesnackt hast, ganz entspannt, ein bisschen darüber sprechen, was so deine ersten Gedanken nach der Staffel sind oder waren. Wir haben jetzt ja mittlerweile auch den, muss man fairerweise dazu sagen, wir haben das Weihnachts-Special und die erste Folge der zweiten Staffel schon gesehen, weil jetzt im Anschluss sprechen wir direkt darüber. Aber das kann man gedanklich, glaube ich, ganz gut ausklammern. Gerade auch durch den Doktorwechsel quasi lässt sich das tatsächlich ganz gut machen. Besser als bei einem Dark oder bei manch anderer Serie, wo es von einer Staffel in die andere übergeht. Meine erste Frage an dich wäre jetzt in unserem kleinen Mini-Interview, das jetzt ansteht, hat denn die Staffel soweit erstmal deine Erwartungen erfüllt für eine neue Serie? Also so ein paar deiner Checkboxen getickt, dass du sagst, jo, möchte ich weitergucken?
Ja, auf jeden Fall. Und das ging tatsächlich.
Glück gehabt für den Podcast. Hui.
Auf den Witz hast du jetzt auch schon dreimal gebracht.
Ja, aber es ist ja tatsächlich so eine Frage. Also, wir haben ja wirklich überlegt, welches Folgeprojekt zu Sigmundus machen wir? Wollen wir Doctor Who mit vielen, vielen Staffeln und vielen, vielen Folgen oder vielleicht eher was Leichtkostigeres erstmal? Und wir haben uns jetzt zu diesem Schritt gewagt und es hätte ja auch gut sein können, dass du sagst, boah, ist ganz nett, aber jetzt so ein paar Jahre Podcast muss ich nicht haben. Also von daher ist es schon, finde ich, eine berechtigte Frage.
Ja, auf der anderen Seite muss ich sagen, dass die ein oder anderen Folgen ja auch relativ leichte Kost sind. Und ich glaube, gerade die erste Staffel von New Who schafft es da eine super gute Mischung zu finden zwischen denen, die halt wirklich einen Impact haben, die halt wirklich tiefsinnig sind, die halt unter Umständen auch was düsterer sind und zu denen, die halt einfach nur leichte, lockere Unterhaltungen sind. Und da haben wir uns ja auch bei der ein oder anderen Dreierfolge schon gefreut. Oh, jetzt haben wir zwei richtig harte Folgen hinter uns und jetzt noch so eine leichte hinten dran. Das ist einfach eine super Stimmung, das dann damit so ausklingen zu lassen. Das hat einfach super funktioniert und das passt halt einfach in der Folge super zusammen.
Und vor allen Dingen auch innerhalb einer Folge teilweise ja auch schon Stimmungswechsel von Szene zu Szene oder von Charakter zu Charakter. Also man wird da wirklich immer so sehr vielfältig durch die Folgen getragen, finde ich. Aber das ist ja schön, erstmal zu wissen, dass deine Erwartungen für eine neue Serie erstmal soweit erfüllt worden sind. Kommen wir nochmal kurz zurück zum Thema Trash-Faktor. Denn das ist ja was, wenn man ganz speziell die erste Folge guckt und ganz speziell, wenn man die erste Folge heute guckt, im Jahr 2025 zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, also quasi 20 Jahre nach Ausstrahlungsdatum, dann fallen einem natürlich besondere Effekte doch schon mal auf bei generell nicht so hoch budgetiertem CGI. Bei billig CGI, sagen wir mal so. Ich sag mal Stichwort Mülltonne. Ja, das war ja in der ersten Folge wirklich, das war ja wirklich so der schlimmste Effektmoment eigentlich in Folge 1.
In Folge 1, ja, in der Staffel nein.
Ja, können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen. Also es ist so, grundsätzlich ist dieser Trash-Faktor aber einfach was, womit man sich auseinandersetzen muss oder zwangsläufig auseinandersetzt, wenn man mit Doctor Who anfängt, denke ich. Also bei anderen Serien denke ich auch, aber gerade Sci-Fi lebt ja so ein bisschen auch hier und da von Effekten, je nach Setting und je nach Schwerpunkt der Serie. Und gerade Sci-Fi, Weltraum, andere Welten, Aliens, bla 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 bla, Laserwaffen, Schallwaffen, was auch immer, hat natürlich ein gewisses Effektpotenzial, das natürlich auch in der Tonne, haha, landen kann.
Oh Gott.
Und deswegen meine Frage, wie schwer war dieser Trash-Faktor für dich zu ertragen oder wie gut ist er für dich dann auch irgendwann zu ertragen gewesen im Rückblick jetzt so nach der ersten Staffel?
Ich fand ihn tatsächlich gar nicht so schlimm. Also der erste Punkt, den man akzeptieren muss, ist halt die besagte Mülltonne. Wobei ich dann auch sagen muss, dass es ist wirklich okay. Also es ist halt so over the top, das Ganze mit der Mülltonne, dass ich die Mülltonne eigentlich gar nicht so schlimm finde. Es ist halt passend in die Jahre. Also es passt halt zu den 2000ern. Und ich muss sagen, dass wenn man die Mülltonne einmal akzeptiert hat und weiß, okay, so das ist das, wo es hingehen soll, das ist die Art an CGI, die auf uns zukommt. Wenn man das akzeptiert hat, dann merkt man hier und da relativ schnell, dass das CGI schon in der ersten Staffel besser wurde.
Ja, ja, das habe ich ja eingangs schon gesagt. Ne? Ja. Also das merkt man schon. Also gerade die zweite Hälfte der Staffel wirkt deutlich anders als die erste Hälfte.
Auf jeden Fall. Und gerade diesen steigenden CGI-Aufwand zu sehen, ist halt super schön und macht einem dann so viel Hoffnung, dass man den Trash-Faktor relativ schnell vergessen hat. Mhm. Was halt eher so eine Sache ist, ist zum Beispiel diese berühmte Szene, wo die Slitheen einmal nicht mehr die Kostüme sind. Und da ist das CGI dann wirklich so mies, dass ich sage, oh, das finde ich eher schlimmer als die Mülltonne.
Ja, aber da haben sie natürlich auch wirklich gemerkt, nee, das war nix. Und versuchen das dann in der Regel auch dann zu vermeiden. Und das ist ja dann auch eine Lernerfahrung, sage ich mal, die man machen kann.
Auf jeden Fall. Und du hast die Aliens angesprochen. Ich muss sagen, bei vielen der Aliens kommt halt zugute, dass es wirklich Kostüme sind oder Roboter sind, wo halt entweder Menschen drinstecken oder die von Menschen gesteuert werden. Und dadurch, man sieht halt irgendwie, dass es Kostüme sind, aber es altert so viel besser.
Ja, also man kann natürlich sagen, oh klar, jetzt sieht man bei dem Kostüm hier die umschminkten Augen des Schauspielers oder so noch, wo dann die Maske so drüber hängt und so weiter. Aber ich finde, für das, was es sein will, ist es in den meisten Fällen genau richtig. Und auch das wird nach hinten raus noch viel, 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 viel besser oder hochwertiger. Besser ist ja sehr subjektiv, aber ja, also Trash-Faktor ist auf jeden Fall so ein Thema. Ich bin froh, dass du dich da so ein bisschen durchgequält hast zu Anfang und auch selbst realisiert hast, dass es machbar ist. Weil es ist ja schon so, dass der eine oder andere da wirklich mit zu kämpfen hat. Also ich erinnere mich an meine Arbeitskollegin, die jetzt parallel so ein bisschen anfängt, das zu gucken, hat jetzt mittlerweile auch schon die erste Staffel durch. Und die musste ich wirklich davon überzeugen, mal ein paar Folgen weiter zu gucken oder im Zweifelsfall auch ein, zwei Folgen mal zu skippen, wenn es zu schlimm wird, weil es nach hinten raus halt wirklich besser wird. Mhm. Ja, mal schauen, wie sie so über Staffel 2 dann denkt. Grüße gehen raus an dich, Lisa, falls du das hörst irgendwann. Ja, wann hat es denn für dich, und das ist für mich natürlich als jemand, der dir die Serie empfohlen hat, genauso wie es bei Dark auch war, wann hat es für dich, also für mich ist das einfach ein wichtiger Faktor, wann hat es für dich so Klick gemacht für Doctor Who als Serie? Also wo war für dich der Moment, wenn du das grob einordnen kannst, in eine Folge vielleicht oder in einen speziellen Moment vielleicht sogar, wo du gesagt hast, jawohl, das ist es. Ich brauche mehr davon. Gib mir die Nadel rein in den Arm, Feuer frei.
Die Folgen, wo das der Fall war, sind Folgen 3 und 4 eigentlich gewesen. Da war ich halt voll dabei. Bei Folge 3, das war die, wo wir die Dickens-Bücher hatten.
Ja, genau.
Da war der Humor von Eccleston einfach on point. Und ich glaube, da hat man das erste Mal so richtig gemerkt, wie humorvoll, beziehungsweise in welche Humorrichtung New Who will. Und ich fand da gerade dieses Gespräch in der Kutsche so wunderbar. Das hat mich wirklich komplett mitgenommen. Und ich muss sagen, dann die vierte Folge war einfach eine solide erste Doppelfolge. Also der Anfang von einer soliden ersten Doppelfolge.
Trotz der Slicine-Thematik, die ja so ein bisschen ist, ne? Ja. Mit dem Rumfurzen und den Kostümen und so. Aber ich gebe dir recht, also grundsätzlich war das erstmal ein schöner Eindruck, wie man eine Doppelfolge starten kann.
Zum einen das und zum anderen ist es halt natürlich auch irgendwie der Doctor Who-Humor. Also hier und da kann man da halt schon drauf eingehen.
Und nicht vergessen, Familiensendung.
Deswegen. Und ich muss sagen, für eine Familiensendung ist diese Doppelfolge unter Umständen gar nicht mal so leicht gewesen, also für die Jüngeren. Ich meine, das war schon hier und da, gerade mit der Rakete, die dann wirklich auch auf den Doktor zufliegt, kann man sich denken, ups.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist definitiv nicht für jedermann etwas, aber deswegen ist dieses Gleichgewicht ja auch von uns immer wieder hervorgehoben worden in den einzelnen Folgen der Staffel, ne? Dass es wirklich auch wichtig ist für die Serie, so wie sie gerade sein möchte. Ne? Und das Spin-off Torchwood zum Beispiel, da werden wir bei Zeiten auch mal drüber sprechen müssen. Also generell, was es mit diesem Spin-off auf sich hat und so weiter. Mhm. Da ist es so, dass die zum Beispiel viel düsterer ist. Also viel düsterer. Also da ist viel mehr harter Tobak und Thematiken, die bei Doctor Who nicht gut platziert werden.
Aber ich finde gerade Folge 4 und 5 mit den Slitheen haben auch so eine gute Foundation, also so ein gutes Grundgerüst geliefert, um zum Beispiel auch Folge 9 und 10 einzuleiten. Also das war ja das leere Kind und der Doktor tanzt. Mhm. Und die Doppelfolge war ja allein vom Setting schon viel düsterer. Aber,
oh ja.
Aber sie hatte mit die lustigsten Szenen, gerade auch der Doktor tanzt, in der kompletten ersten Staffel.
Aber da merkt man wieder diesen Ausgleich halt, ne? Also ja. Total düsteres Setting, richtig fieses Grundszenario, Zweiter Weltkrieg, Tod und Verderben und so weiter. Und da braucht man diese Auflockerung halt, ne? Also kannst halt nicht machen, in der Familiensendung ein gruseliges Kind dahinstellen und einfach die Message verbreiten, ja, alle Kinder sterben jetzt, alles ist verloren, so, ne? Gute Nacht, Kinder, ciao. Funktioniert halt nicht. Aber wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft gucken, kommen wir mal vom Blitzkrieg in Richtung Zukunft. Wodurch denkst du, dass deine Motivation an dieser Serie am ehesten aufrechterhalten werden könnte im Verlauf der Staffeln? Also wenn du jetzt so ein bisschen in zukünftige Staffeln denkst, die du ja so noch nicht kennst in der Form, was wäre für dich das, wo du sagst, das brauche ich hin und wieder oder das muss jede Staffel irgendwie mitbringen, damit ich auch Lust auf die darauf folgende Staffel habe oder die Staffel zu Ende zu gucken? Vom Podcast-Projekt jetzt mal abgesehen.
Jede Staffel nicht unbedingt, aber ich glaube, was halt auch das typische Doctor Who-Konzept ist, Begleiterwechsel und Doktorwechsel sind immer super interessant und super spannend. Klar hat man da immer ein lachendes und ein weinendes Auge, aber man kann halt eine Menge Spannung erzeugen, indem dann halt mal durchrotiert wird. Und da freue ich mich sowohl darauf zu sehen, wer noch kommt, als auch, was die Schauspieler dann so mit reinbringen werden. Dann jetzt natürlich aktuell, was David Tennant so mitbringt, wie sein Humor sein wird im Vergleich zu Eccleston.
Ja.
Da freue ich mich sehr drauf.
Oder auch die düsteren Momente.
Oder auch die düsteren Momente, natürlich. Und dann natürlich, in welche Zeiten es gehen wird, in welche welche Abenteuer halt noch erlebt werden, weil man halt durch die TARDIS so ein weitreichendes Meer an Möglichkeiten hat, woraus man fischen kann. Und eigentlich ist jede Folge so ein bisschen ein Ü-Ei, wo man halt reingucken und sich angucken kann, okay, was gibt's denn heute? Und man kann sich halt komplett überraschen lassen und ich glaube, da wird es noch den einen oder anderen Moment geben, wo ich mir denke, wirklich? Da geht ihr jetzt hin? Was zur Hölle?
Ja, schauen also wir mal. Daher. Schauen wir mal. Das bringt mich gerade auf eine Idee. Spontaner Blitzeinfall. Was hältst du davon, am Anfang einer Staffel eine Prognose abzugeben, wie oft wir in dieser Staffel in London und Cardiff sein werden? Also zusammengerechnet.
Ach Gott. Also an dem.
Das fände ich eigentlich ganz charmant.
Generell als Drehort oder wirklich als in
Nö,
der
als,
Serie?
Dort spielt gerade ein Teil der Story. Hallo, wir sind wieder da, Mickey, oder sowas in die Richtung.
Ja, können wir machen.
Ja, finde ich gut. Cool. Dann können wir das direkt in der nächsten Aufnahme etablieren. Dann kannst du direkt mal eine Schätzung abgeben für Staffel 2. Und dann gucken wir am Ende beim Das letzte Echo Staffel 2, gucken wir mal, wie bewahrheitet das war.
Wird es dann der Cardiff-Counter?
Cardiff-London-Counter. Also ich würde halt beides als 1 rechnen.
Natürlich, aber weil CC, Card of Counter.
Ja, ja, so. Schon klar. Habe ich gecheckt. Ja, gucken wir mal, wie wir es nennen und wie wir es aufbauen. Können wir uns gleich zwischen den Aufnahmen mal drüber unterhalten.
Und ich würde sagen, irgendwie charmant. Dann können wir gucken, ob wir es im letzten Echo für Staffel 2 dann für die erste Staffel nachreichen.
Für die erste Staffel, also wie oft das so war. Ja, ja, okay, ja, können wir machen.
Ja, jetzt wo wir so ein bisschen meine Seite erfahren haben und wie ich dazu denke, kommen wir doch mal zu den generellen Folgen der ersten Staffel und zu unseren Bewertungen. Da haben wir uns jetzt ausgesucht, dass wir die schlechteste Bewertung, die beste Bewertung und die durchschnittliche Bewertung aller Folgen bzw. der Folgen aus Staffel 1 mit euch teilen wollen. Und soll ich anfangen oder willst du das übernehmen?
Fang du ruhig an, vielleicht nur kurz nochmal zur Erklärung, wie wir das berechnet haben, einfach nur damit es keine Missverständnisse gibt. Jede Folge hat bei uns ja eine ganze Zahl, also von 1 bis 10. 1 das Schlechteste, 10 das Beste. Das heißt, umso höher die Zahl, umso besser logischerweise. Die Staffel 1 zum Beispiel hat jetzt 13 Folgen. Das heißt, wir addieren unsere Rankings und teilen sie dann durch 13 und haben damit dann den Durchschnittswert. So, das ist die Methode, mit der wir das jetzt berechnet haben. Nur, damit da keine unterschiedlichen Meinungen jetzt aufkommen.
Genau, und die schlechteste Bewertung war bei mir eine 5. Die Durchschnittsbewertung war eine 7,2 und die beste Bewertung war eine 9.
Da liegen wir tatsächlich gar nicht weit auseinander, lieber Matze, denn meine niedrigste Bewertung war auch eine 5, die maximale auch eine 9. Mein Durchschnitt ist allerdings nur 7, weil sich die Zahlen ein bisschen anders verteilen.
Oh, ja, spannend.
Ich habe zum Beispiel 3 Fünfer bei mir drin in der Staffel.
Ja, ich habe nur 2 Fünfer und das zwischen 2 Blöcken von echt guten Folgen.
Also ja. Und da muss man zu dem Ranking auch generell nochmal sagen, wir wollten jetzt auch nicht über jede Folge nochmal sprechen irgendwie, das haben wir jetzt in den Folgen ja lang genug gemacht, aber so ein Durchschnittswert, damit man so eine grobe Peilung für die Gesamtstaffel hat, ist glaube ich gar nicht so verkehrt um für uns zu sehen, was war jetzt das Niedrigste, was war das Höchste. Ne? Also ich denke mal, der Höchstbereich wird sich oft so im 9er-Bereich halten, schätze ich mal. Hier und da, ja, gucken wir mal. Ich bin sehr gespannt, wie sich das so über die Staffeln fortträgt. Aber ich finde es interessant, dass wir sehr nah beieinander sind tatsächlich. Das hätte ich gar nicht so gedacht, obwohl wir die Folgen tatsächlich auch sehr unterschiedlich bewertet haben.
Ja.
Also manchmal sind wir ja 2 Punkte auseinander beim Ranking, aber irgendwo anders aber gleicht sich dann scheinbar wieder aus.
Ja, ausgeglichen, ja. Und also bei schon witzig. Mir, ich finde es ganz schön zu sehen, bei mir, wenn ich jetzt mir so die Folgenrankings untereinander anschaue, sieht man halt deutlich, dass es in der zweiten Hälfte besser wird.
Ja.
Da gehen die Punkte dann deutlich nochmal nach oben und eher Richtung 8, 9. Und am Anfang war es okay und in der Mitte war halt Flaute.
Ja, aber auch das ist okay. Ne? Also, und wir haben das ja immer auch als wirkliches Bauchgefühl gemacht. Ne? Also wir haben ja jetzt nicht nicht so ein 10-Punkte-Plan, anhand dessen wir jede Folge ranken oder so. Das ist ja wirklich unser Bauchgefühl am Ende, wenn wir die Folge geguckt haben. Das ist ja so ein bisschen die Idee dahinter, dass wir euch das Gefühl vermitteln, was wir beim Gucken der Folge hatten. Das heißt, die Folge ist aus, das versuchen wir dann zu Papier zu bringen. Digital, also ohne Papier. Egal. Kommen wir zu einem weiteren Teil unseres Rankings, denn wir möchten natürlich auch über das Thema 9. Doktor mit euch sprechen. Das ist natürlich jetzt auch ein zentraler Bestandteil der ersten Staffel Doctor Who. Den kann man nicht wegleugnen, den Doktor. Wollen wir auch gar nicht. Und da haben wir uns Folgendes überlegt. Dieses Bewertungsschema gilt sowohl für die Doktoren als auch für die BegleiterInnen als auch für die Gegenspieler im weitesten Sinne. Und zwar haben wir in diesem Fall jetzt natürlich erstmal den 9. Doktor. Und da möchten wir bewerten das Intro dieses Charakters, also wie wurde er uns vorgestellt? Also im Prinzip geht es hier dann um den Moment in Folge 1.1 Rose, wie er Rose an die Hand nimmt oder hier Lauf. Ne? So dieser Moment, wie wir ihn zum ersten Mal kennenlernen, also die Einführung. Dann werden wir gleich noch drüber sprechen, wie geht es drum allgemein? Also wie haben wir den 9. Doktor allgemein in der Staffel empfunden? Und im Fall des 9. Doktors können wir hier jetzt auch den Punkt anführen, der Abschied dieses Charakters. Wie war der für uns? Und dann noch einen Lieblingsmoment dieses Charakters bis dato. Also wenn wir Charaktere haben, die über mehrere Staffeln gehen, dann würden wir jetzt, also wenn es in Staffel 2 nochmal um Rose geht zum Beispiel, würden wir über den Lieblingsmoment aus Staffel 2 natürlich sprechen, am Ende von Staffel 2. So, ne? Es geht immer um die jeweilige Staffel. So, fangen wir an mit dem Intro des 9. Doktors. Wie hat dir die Einführung von Christopher Eccleston als 9. Doktor gefallen?
Sehr, sehr gut. Es war eine wunderbar schnelle Einführung. Es war halt so richtig rein ins Getöse, rein ins Gemenge und sofort ein Witz dabei und sofort dieses typische Eccleston-Lächeln und da war auch das ein oder andere fantastisch dann dabei. Es hat einfach alles gestimmt bei dem Intro, finde ich. Also fast alles.
Das heißt, zahlentechnisch ist es bei dir geworden eine?
9.
Eine 9, bei mir auch tatsächlich, aus ähnlichen Gründen. Also ich fand es auch super, man ist direkt reingeschmissen worden, wie du schon gesagt hast. Und ja, also wir als Zuschauer sind ja im Prinzip auch ein bisschen mit an die Hand genommen worden. Also wir haben ja auch viel durch die Perspektive von Rose erlebt. Und dementsprechend ja, hat es uns auch quasi mitgerissen. Gut. Wie ging es dir denn allgemein in der Staffel mit dem 9. Doktor? Also jetzt, wenn du die Staffel Revue passieren lässt in deinem Kopf, was ist da so dein Ranking und warum?
Da gibt es von mir auch eine 9, einfach weil wir gesehen haben, dass er zu großen Teilen diesen Witz beibehalten kann und dieser Witz und dieser Charme halt wirklich so sein Ding ist. Aber in den passenden Momenten kann er dann auch wirklich ernst werden und wenn er ernst wird, dann setzt er halt auch wirklich alles daran, zum Beispiel Rose wiederzubekommen oder sowas. Und das ist halt einfach schön. Aber er ist auch nicht unbedingt ein oberflächlicher Charakter, sondern er hat auch eine gewisse Tiefe, wo er halt auch mal damit brechen kann und dann zum Beispiel Rose braucht, wie zum Beispiel bei der ersten Dalek-Folge, wo er halt wirklich komplett gegen sein sonstiges Verhalten gehandelt hat. Und einfach diese Tiefe da zu sehen, allgemein einfach ein sehr schöner Doktor.
Okay, bei mir ist es tatsächlich bei einer 7 geblieben, weil ich den 9. Doktor zwar als sehr interessant wahrgenommen habe, aber hier und da hat mir sein Handeln einfach nicht so gut gefallen. Also gerade so dieses, ich lasse meine Begleiterin irgendwo stehen und setze sie mehr oder weniger ständig der Lebensgefahr aus, obwohl ich versprochen habe, mich drum zu kümmern. Das hat mir nicht so gut gefallen für den Charakter. Also da waren so ein paar Situationen dabei, die einfach locker hätten vermieden werden können, wenn er sich einfach mal umgedreht hätte oder so. Und gehört natürlich auch so ein bisschen zu diesem, ja, leicht zerstreuten Charakter vielleicht ein bisschen dazu, den er da so ein bisschen auch darstellt. Aber das hat mir hier und da nicht so gut gefallen. Und dann letzten Endes auch der Fakt, dass wir ihn am Ende der Staffel schon wieder verloren haben.
Ja.
Weil ich gerade beim ersten Mal gucken so das Gefühl hatte, ich bin jetzt gerade mit diesem Charakter warm geworden. Ich habe mich jetzt so gerade reingegroovt und gerade so im letzten Drittel der Staffel hatte der nochmal so ein paar richtig coole Momente und dann war halt vorbei. Ne? Deswegen leider nur eine 7, aber eine sehr, sehr gut meinende, eine sehr, sehr gut gemeinte 7 ist es von mir, ja.
Was den Abschied angeht, bin ich tatsächlich auch bei einer 9. Also Eccleston ist bei mir 999.
Der 9. Einfach, Doktor quasi, ja? Der 9er Doktor.
Ich weiß, ich habe den Doktor 9 Punkt vorne gesehen, dachte, ich muss es einfach auch da eintragen. Nein, einfach vor dem Hintergrund, ich mag es, dass sein Abschied halt wirklich ein gewisses Gewicht hat, eine gewisse Bedeutung hatte, weil er halt damit Rose rettet und die Verbindung zwischen den beiden ist ja eigentlich nur gewachsen und ich mag auch, dass er in seiner Abschiedsfolge halt trotzdem irgendwie sich treu geblieben ist, indem er zum Beispiel die Daleks nicht zerstören konnte. Ist halt irgendwie so, kann man sich fragen, okay, ist das jetzt sinnvoll gewesen, aber er hat es halt mit sich nicht vereinbaren können und dann aber sofort hinzugehen, um Rose zu retten und das alles in sich aufzunehmen und halt auch in dem Wissen selbst daran zu sterben beziehungsweise sich regenerieren zu müssen. Ich finde es ein bisschen schade, dass er ein bisschen früh gegangen ist, aber der Abschied selber ist durchaus bis jetzt einer meiner Lieblingsabschiede.
Ja, so viel hat's der ja jetzt noch nicht, ne? Aber ich muss tatsächlich auch zustimmen. Aus ähnlichen Gründen, bei mir ist es auch eine 9 geworden, möchte tatsächlich nur noch ergänzen, dass es für mich eine ganz starke 9 ist, gerade weil er diesen Effekt des ich würde gerne noch mehr sehen nach nur einer Staffel geschafft hat und nicht nach einer Staffel mit 20 Folgen oder so, sondern wirklich nach 13 Folgen und mehr hatten wir mit ihm ja wirklich nicht und da gab es ja auch den ein oder anderen Moment, der so ein bisschen Dr. Light war, wo man eher so die Begleiter gesehen hat, gerade hier so Rose und Adam hat dann in der Dalek-Folge ja auch viel Platz eingenommen zum Beispiel. Solche Momente und trotzdem hat man eine sehr starke Bindung schon aufgebaut und gerade in Retrospektive muss ich sagen, gefällt mir der 9. Doktor nochmal deutlich besser als beim ersten Mal gucken. Jetzt nicht mal unbedingt, weil ich die Doktor-Inkarnation danach blöd finde, sondern weil ich ihn irgendwie zu schätzen gelernt habe und umso mehr schätzen konnte, dass ich irgendwie eigentlich gerne mehr gesehen hätte noch. Also von daher eine ganz klare 9. Kommen wir mal zum Lieblingsmoment mit dem 9. Doktor. Jetzt kannst du nicht 9 antworten, deswegen bin ich mir gespannt, sehr gespannt drauf, deswegen bin ich sehr gespannt darauf, was du dir da jetzt für einen Moment rausgesucht hast.
Oh, das ist tatsächlich super schwer gewesen. Ja. Ich habe mich dann aus einem Moment aus Folge 10 der Dr. Tanz entschieden. Und zwar den Witz über die Banane.
Ja, die Waffenfabrik von Villengard.
Die Waffenfabrik von Villengard, wo er genau einmal war. Einfach vor dem Hintergrund, ich mag dieses Gespann von Harkness, Rose und dem Doktor sehr. Und
ja,
da hat man so das erste Mal so dieses Köpfe aneinanderknallen von Harkness und dem Doktor gehabt. Und das mit diesem Witz in dieser dunklen Folge, die auch noch eine gute Folge war, da hat einfach alles für mich gestimmt.
Du wirst jetzt wahrscheinlich lachen, wenn ich das sage, aber ich hatte genau den gleichen Moment aufgeschrieben, aus exakt dem gleichen Grund, habe mich dann aber, weil ich mir irgendwie dachte, dass du diesen Moment nimmst, du wirst es kaum glauben.
Banane.
Wirklich, ich habe mir irgendwie gedacht, nee, das fand er so cool in der Folge, den Moment, das nimmt er bestimmt. Und habe mich dann ganz bewusst nochmal auf was anderes besonnen. Und lustigerweise ist es ein Moment direkt aus der ersten Folge.
Oh.
Nicht, weil ich die Momente danach schwach finde, sondern weil ich da einen Moment hatte, wo ich gedacht habe, ja, cooler Charakter irgendwie. Und zwar, als er in der ersten Folge mit Rose spricht, und zwar, wo es dann drum geht, um die Drehung der Erde, dass er das spüren kann und was so ein Gefühl von winzig sein für Rose oder die Menschheit allgemein auch irgendwie so mitklingen ließ irgendwie. Also so dieses Gefühl von, wir sind so winzig, wir sind so unbedeutend als Spezies und wir wissen eigentlich gar nichts und eher so als wissender Charakter, der einfach ganz, ganz viel weiß und spürt und kennt. Und ja, das hat für mich so einen ganz besonderen Moment mit dem 9. Doktor gemacht, schon ganz am Anfang der Staffel, der mir so signalisiert hat, cooler Charakter, will ich mehr von sehen, interessant. Ne, weil es so ein bisschen auch so dieses Mysteriöse war, mochte ich sehr, sehr gerne.
Gut, jetzt haben wir den Doktor abgearbeitet, da fehlen doch eigentlich nur die BegleiterInnen. Und da haben wir uns dieses Mal wirklich dafür entschieden, nur den Hauptbegleiter, also nur Rose Tyler zu nehmen. Und nicht noch einen Adam dazu oder einen Mickey, der vielleicht mal was gemacht hat. Oder auch leider keinen Jack Harkness. Den wird es in der Form hier in dem Ranking beziehungsweise in der Zusammenfassung nicht geben. Wir bleiben ganz beim Hauptbegleiter und das ist in diesem Fall ja Rose.
Ich habe einen Vorschlag zur Güte. Wie wäre es, wenn wir noch Linda mit dazu schreiben?
Moment, wo ist mit, hier das
mit X? Y.
Wie komme ich hier raus? Nein. Wie wär's, wenn wir das lassen?
Ja, lassen wir.
Gut, kommen wir zu Rose. Das Intro von Rose, wie uns Rose vorgestellt wurde, habe ich tatsächlich mit einer 6 bewertet. Einfach, weil ich auf der einen Seite sehr gut verstehen konnte, wie sie sich am Anfang gefühlt hat und dass sie halt nichts wusste. Auf der anderen Seite fand ich aber auch, dass sie am Anfang noch ihre Makel hatte und eigentlich erst über die Staffel hinweg uns wirklich ans Herz gewachsen ist, mir zumindest. Und deswegen, es war ein solides Intro, aber es war jetzt nichts allzu Besonderes, dementsprechend eine 6.
Bei mir ist es auch eine 6, ich würde es aber ein bisschen anders argumentieren tatsächlich. Für mich hatte sie am Anfang so ein bisschen nervige Tendenzen und ich mochte sie nicht so richtig bei meinem Erstgucken damals. Mhm. Und sie konnte das aber im Laufe der ersten Folge schon tatsächlich ausgleichen irgendwie, weil ich gemerkt habe, da passiert was. Also es gab schon direkt in der ersten Folge einen Ausblick auf, okay, es wird jetzt nicht so ein NPC, der nur daneben steht und dem Doktor zujubelt, sondern auch gerade in der ersten Folge, als sie sich da dem Nestin-Bewusstsein entgegengeschwungen hat, um Mickey und den Doktor zu retten und so weiter. Also das waren schon so Momente, wo ich mir dachte, ah, cool. Ja, also aber deswegen auch nur auf einer 6, weil es jetzt hauptsächlich um die Vorstellung des Charakters ging und so die ersten Momente mit ihr waren eher so, weiß ich noch nicht, ob ich sie mag. Ja. Aber das führt uns dann ja zu dem allgemeinen Eindruck in der Staffel. Wie war das da bei dir?
Da ist sie bei mir halt angestiegen. Ich habe sie jetzt erstmal auf eine 8 bewertet.
Boah, einfach. Ich auch. Mann, ey, wir sind synchron, Digga. Wir sind synchron.
Synchron. Wieso zwei Daleks? Ich habe sie mit nachbewertet, einfach vor dem Hintergrund, weil sie halt eben sehr stark gewachsen ist und auch sehr schnell gewachsen ist. Und das merkt man sofort in den Folgen und man merkt den Impact, den das hat.
Ja, ja, ja.
Auch auf den Doktor und dann gerade auch die Verbindung mit dem Doktor. Es kommt eine Menge mehr Witz dazu. Gerade in den teilweise nervigen Szenen mit Mickey merkt man dann irgendwie doch schon, dass da eine Menge passiert ist und dass sie eine Menge mehr mitbekommen hat und auch mitgenommen hat vom Doktor und eine Menge mehr Wissen an sich angeeignet hat. Und ich mag einfach, wie die beiden miteinander interagiert haben und dementsprechend eine 8, weil ich glaube, dass da noch Luft nach oben ist.
Bei mir ist es auch eine 8 und wir haben ja in dieser Staffel keinen Abschied von ihr bisher. Das heißt, ja. Da steht ja auch noch aus, was passiert mit diesem Charakter, wie lange wird er uns begleiten. Für Staffel 1 ist es bei mir aber eine 8, denn ja, der perfekte Charakter ist es für mich noch nicht. Das wäre dann eine 10. So ein Noah aus Dark zum Beispiel, das war bei mir eine ganz klare 10 damals. Ja. Eine Rose kommt da lang noch nicht dran, aber man merkt eben auch, wie du es gerade schon angedeutet hast, so diese Veränderung im Verlauf der Staffel, aber eben auch die Veränderung ihrer Sicht auf die Dinge und die Welt. Ne? Mhm. Also dieses auch gar nicht mehr in dieses normale Leben zurückkehren können, dieses ohne den Doktor sein können. Und das ist schon, finde ich, was man im Laufe der ersten Staffel schon sehr krass merkt, also wie dieses Reisen mit dem Doktor sie verändert hat.
Kommen wir zur Lieblingsfolge oder zur Lieblingsszene von Rose von meiner Seite. Und ja, meine Lieblingsszene ist eigentlich fast schon Lieblingsfolge, beziehungsweise in der Lieblingsfolge von Rose, und das ist 1.8, Vatertag. Die Folge an und für sich ist bei mir ja relativ meh angekommen. Ich glaube, das war eine der 5. Aber Rose hat einfach in dieser Folge so viele schöne Momente. Und auch wenn ein bisschen fraglich ist, wie die wirklich in diese Folge hineingestolpert sind, in dem Moment, wo sie drin war, ist das einfach eine sehr schöne Rose-Folge an und für sich. Da ist sie, glaube ich, nochmal sehr gewachsen. Und gerade dann diese komplette Szene, wo die in der Kapelle sitzen und sie mit ihrem Vater redet und er eigentlich realisiert, dass sie seine Tochter ist. Ich glaube, das ist einfach eine der schönsten Rose-Szenen bis jetzt, auch für sie selber. Und ich glaube auch, dass diese Folge halt für die nächsten Folgen danach eine Menge Impact hatte.
Du wirst lachen, Matze.
Weil du auch 1.8 hast.
Mann, ey, wir sind synchron, Digga. Wir sind synchron.
Synchron.
Ich habe auch die Folge 1.8 und ich habe ganz spezifisch mir aufgeschrieben den Moment mit Pete in der Kirche für Rose, wo sie wirklich mal da an der Seite sitzen und unter sich sind und da ganz privat über diese ganze Situation sprechen. Und ich glaube, das sagt ganz viel auch über die Serie aus, weil Folge 8 war auch für mich eine der 3 5 bei mir in der Staffel, also eine der 3 schlechtesten Folgen für mich persönlich in der Staffel, am schlechtesten bewertet, weil sie mir unterm Strich als Gesamtfolge nicht so gut gefallen hat, aber dieser Moment sticht sehr positiv heraus. Und auch das zeigt wieder so diesen Balanceakt, den Doctor Who ganz oft schafft. Es kann auch mal einen Doktor, einen Begleiter, einen Gegenspieler oder sonst irgendwas geben, der nicht gut ankommt oder der irgendwie so eine Downside hat irgendwie, und trotzdem gibt es Momente mit diesem Charakter oder in dieser Staffel, die trotzdem positiv hervorstechen. Und das ist so ein ganz deutliches Zeichen gerade, finde ich. Beides bei uns schlecht bewertete Folge, beides aber der Lieblingsmoment mit diesem Charakter. Also das ist sehr bezeichnend, finde ich.
Ich glaube, das zeigt,
ich find's
auch
toll.
Ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen, dass die, glaube ich, eine Idee hatten, was sie in der Folge machen wollen, dass halt dieses Gespräch stattfinden soll. Nur wie sie da hingekommen sind, ist halt, und das Monster dazu, beziehungsweise der Gegenspieler dazu, war dann halt nicht so wichtig. Und es war eher so, ja, machen wir mal, und dann kommen die so, und dann haben wir die da in der Szene drin, und dann haben wir ganz viele gute Szenen. Und ich glaube, das hat halt der Folge nicht so gut getan, aber generell dem Konzept dahinter.
Ja, das stimmt. Für den Gegenspieler machen wir das Ganze jetzt nicht, weil wir uns da ein bisschen was anderes überlegt haben. Und zwar rutschen die Gegenspieler mit in unsere Tops- und Flops-Liste, weil das einfacher ist. Weil Gegenspieler sind jetzt natürlich ein paar zusammengekommen im Laufe der ersten Staffel. Und deswegen haben wir uns da was anderes überlegt. Wir werden jetzt für euch präsentieren Top- und Flop-Folge, Top- und Flop-Story-Entwicklung, Top- und Flop-Charakterentwicklung, Top- und Flop-Zeit und Location und Top- und Flop-Gegenspieler, was sich in dem Fall einfach aufgrund des Rankings niederspiegelt im Prinzip, was wir gegebenenfalls noch on the fly anpassen könnten, unser Ranking aus der entsprechenden Folge, aber für mich persönlich wäre das jetzt nicht nötig. Deswegen steigen wir mal ein, fangen wir an bei der Folge. Was ist denn persönlich deine Top-Folge und warum ganz kurz erklärt und deine Flop-Folge warum ganz kurz erklärt?
Top-Folge habe ich heute schon ein paar Mal genannt, 1.10, der Doktor tanzt. Einfach.
Ist es bei mir halt auch.
Ist es, weißt du, und Phil hat auch gesagt, ja, es ist seine Top-Folge. Und ich glaube, das zeigt halt einfach nochmal, dass diese Doppelfolge generell halt eine so gute ist. Und gerade der Humor mit dem düsteren Setting, mit dem Ende dann auch, wo halt wirklich alle überleben, es ist einfach eine schöne Folge.
Und auch mit Captain Jack, einem interessanten Side-Character, der in der Story viel zu tun hat. Ne? Nicht nur so Linda-mäßig mitläuft, sondern tatsächlich
oh, du hast
was
schon
zu tun
zwei
hat.
Andere Kategorien gefüllt.
Okay. Gut, sag erstmal deinen Flop. Meinen Flop habe ich ja gerade schon ergänzt.
Mein
Top, meine ich.
Meine Flop-Folge ist Langzeitstrategie 1.7. Das ist die News-Folge, wo sie auf Satellite 5 sind. Mit dem ganzen News-Drama und Adam dann dazu.
Ach, ja, ja, ja.
Es
okay,
ist Adam dazu. Es ist ein langweiliger Gegenspieler. Das ganze News-Thema ist vielleicht ein bisschen interessant, aber grundsätzlich ist das so eine Folge, die ich mir nicht nochmal angucken müsste in einem Rewatch.
Okay, meine Flop-Folge ist tatsächlich Folge 3, die rastlosen Toten.
Oh,
die
ja.
Im ganz guten Mittelfeld eigentlich gerankt war mit einer 6 bei mir, aber die unterm Strich für mich so auf die Staffel gesehen dann doch irgendwie eine sehr flache Geistergeschichte geblieben ist. Ja, jetzt auch im Vergleich der anderen Folgen, die jetzt so im Nachgang noch dazugekommen sind, hat sich an diesem Ding nicht so viel geändert tatsächlich. Mhm. Ja, also nette Idee, auch für den Gegenspieler, das so als Geisterding aufzubauen, aber mehr war es dann halt irgendwie auch nicht. Ja, und es ist auch nicht so viel passiert in der Folge tatsächlich. Dementsprechend ja, hängt die für mich einfach ein bisschen durch.
Aber sie hat eins meiner Lieblingszitate.
Das ist da wäre.
Wie gottlos.
Ja. Ah, du magst es wirklich sehr, ne?
Es ist wunderbar. Es ist halt so trocken vorgetragen. Es ist toll. Kommen wir zur Storyentwicklung, würde ich sagen. Und da sieht es bei mir relativ ähnlich aus. Da habe ich den ersten Teil der Doppelfolge auf meinen Top gesetzt, nämlich 1.9, das leere Kind. Einfach, weil in dieser Doppelfolge 1.9 eine sehr schöne Storyentwicklung hat, wie sie eigentlich 1.10 auch vorbereitet und das Ganze aufbaut. Und in dieser Story lernen wir auch Jack Harkness kennen. Wir haben eine Menge Vorbereitungen, die dann am Ende nur umso besser entlohnt wird. Und dieser Storyaufbau, den mag ich eigentlich doch sehr.
Okay, für mich ist es hier an der Stelle tatsächlich der böse Wolf-Arc.
Oh.
Einfach, weil es so ein Ding ist, was sich recht subtil erstmal durch die Staffel schlängelt und dann am Ende so seinen Reveal bekommt. Man kann viel davon mitbekommen, aber nimmt es meistens eher so unterbewusst wahr. Da denkt sich, haha, guck mal, da kommt es schon wieder vor. Und man kann es ja auch nicht, man kann es ja nicht zusammensetzen, weil unterschiedliche Orte, unterschiedliche Zeiten und so weiter. Selbst wenn man es checkt, kann man sich noch nichts bei denken. Und das fand ich eigentlich einen ganz, ganz coolen Twist irgendwie.
Ja.
Mochte ich gerne. Vor allen Dingen, weil sie sich schon bei der ersten Staffel sowas getraut haben einzubauen. Das fand ich dann ganz gut auch. Wie sieht es mit deinem Flop aus? Also was ist so deine Flop-Story-Entwicklung, Story-Twist oder Reveal oder wie auch immer man es jetzt nennen möchte?
Eigentlich so ein bisschen die komplette Beziehung zwischen Rose und Mickey.
Okay.
So, weil.
Aber wäre das nicht eher Charakterentwicklung?
Das ist die Frage. Es ist halt von beiden Charakteren so ein bisschen. Was mich halt. Okay, dann lass mich anders beschreiben. Dann machen wir das anders. Dann, weil Mickey ist da tatsächlich auch bei mir an der Stelle drin. Den Teil der Story, den ich nicht so mag, ist, dass Rose halt immer wieder irgendwie zurückkommt und dann irgendwie doch eine große Rolle im Leben von Mickey und auch ihrer Mutter spielt. Und
also
dann
das Beziehungsdrama,
halt quasi,
das, ja, das Beziehungsdrama. Real Life sozusagen.
Genau, dass sie da so reincrasht.
Ja.
Und dann so, oh ja, wir haben unsere Rose wieder. Das bedeutet für die Welt. Und dann verschwindet sie einfach wieder und Rose ist das egal.
Wir haben jetzt noch nicht so viel davon gesehen, aber das kann ja auch zu Situationen führen, theoretisch, wo Rose ein Abenteuer erlebt für 2 Tage im Prinzip, sie aber 6 Jahre später nach Hause kommt als Beispiel oder so. Ja. Also da macht sie sich ja gar keine Gedanken drüber. Auch wenn diese Zeitmaschine da ist, auch beim ersten Mal war sie ja quasi 1 Jahr verschwunden.
Ja, und so. Ich habe da Mickey mit angeführt, weil er kommt halt immer wieder angerannt und ist immer wieder derjenige, der halt doch irgendwie die Hoffnung hat. Und Rose lässt das Ganze irgendwie kalt, weil sie ist dann kurz da und ist dann wieder weg. Und sie kriegt, glaube ich, nicht so mit, was das für Mickey, aber auch eigentlich für Jackie bedeutet. Und ja, das ist so ein bisschen dieses Meh.
Ja, kann ich nachvollziehen. Bei mir ist es aber tatsächlich auch ein bisschen wieder eine andere Richtung. Auch wenn ich es nachvollziehen kann. Ich habe auch drüber nachgedacht, ein bisschen in die Richtung zu gehen, habe mich dann aber tatsächlich für diese Aliens in London-Geschichte mit den Slytherin entschieden, weil die Prämisse zwar ganz cool war, auch gerade mit diesem Ablenkungsabsturzschiff, was dann da in der Themse gelandet ist und den Big Ben da gekratzt hat, mit diesem Mutantenschwein-Gedöns, dass das ja schon eigentlich ganz geschickt war, von sich selbst abzulenken. Und auch Experten zu versammeln und so weiter und so fort. Also da steckt ja viel Plan hinter. Aber so am Ende war es dann irgendwie nicht so für mich. Also ja, am Ende war es halt so der typische Politiker-Bullshit irgendwie. Politiker-Bullshit out of space irgendwie. Und also das war natürlich auch ein bisschen die Message der Doppelfolge so, ne? Also korrupte Politiker und so weiter steckt da so ein bisschen als Subplot da drin. Aber nee, so als Story für mich war es jetzt nicht so interessant, muss ich tatsächlich sagen. Also, nee, hat für mich nicht so. Also, gerade auf Gesamtblick der Staffel so, da gab es deutlich andere Story-Elemente, die viel interessanter waren für mich. Kommen wir zur Charakterentwicklung. Da habe ich bei mir als Top tatsächlich stehen Rose und Mickey. Aber als einzelne Charaktere, nicht Rose und Mickey, das Beziehungsding als Top, sondern da konnte ich nur beide reinschreiben, weil sie für mich gleichwertige Charakterentwicklung haben. Auf sehr unterschiedliche Art und Weise, aber Rose für sich innerhalb der Staffel und Mickey für sich innerhalb der Staffel. So, also wenn man gerade Mickey in Folge 1 sieht, so wirklich der Dumme, der nicht mehr als Plastikimitat erkannt wird von Rose, weil er scheinbar immer sehr hohl und leicht in der Birne unterwegs ist, wie er dann am Ende wirklich wichtige Aufgaben übernimmt und mutiger wird und auch dazu steht, sich von Rose abzugrenzen und zu sagen, nee, ich will den Scheiß nicht mehr und so weiter, dann doch wieder zurückgekrochen kommt. Und Rose halt durch ihre Reisen mit dem Doktor halt wirklich ja quasi eine große, große Entwicklung macht. Also nicht nur vom Wissen her, sondern auch von der Persönlichkeit her. Ne? Also Bad Wolf da jetzt mal ausgeklammert, weil das würde ich jetzt als andere Entität sehen als Rose.
Ja, klar. Also bei Rose bin ich auf jeden Fall dabei. Die habe ich bei mir auch stehen, einfach weil das, glaube ich, auch so ein bisschen per Default fast schon gesetzt ist. Es ist halt ein Charakter, wo wir am Anfang sehen, dass sie nicht unbedingt viel über das Leben des Doktors oder halt die Welt außerhalb der Welt weiß.
Und wir ja mitgenommen werden, ne?
Und wir durch Rose mitgenommen werden und dann halt quasi die Charakterentwicklung fast jede Folge sehen. Also ist das eigentlich schon so ein bisschen per Default gesetzt. Und so viele andere Charaktere, die wir über eine längere Zeit verfolgen, die ich da reinsetzen könnte, haben wir nicht.
Ja, ansonsten wären es ja höchstens der Doktor,
Mickey, Jackie. Rose,
Mickey, Jackie, Captain Jack. Das sind ja die einzigen längeren wiederkehrenden Charaktere gewesen.
Gut. Ja, kommen wir zur Kontroverse.
Warte, Moment. Schlechteste Charakterentwicklung? Ja, weiß ich nicht, ob ich es raten kann. Nee, okay, sag erst
mal. Nee, rate mal.
Ja, bei Charakterentwicklung bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Beim besten und schlechtesten Nebencharakter bin ich mir sicher, was du da stehen hast.
Ja, das hast du schon geraten.
Aber, nee, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Und da sind wir nämlich bei dem Punkt. Wir haben nicht viele Charaktere, die wir über eine längere Zeit verfolgen, wo wir wirklich eine Charakterentwicklung sehen könnten, außerhalb einer Folge halt. Und dementsprechend sind wir da bei den genannten, so Rose, der Doktor, Jackie, Mickey und Jack Harkness. Da fallen 3 dann schon mal raus, also bin ich dann bei Jackie und bei Mickey und dementsprechend ist es bei mir dann wirklich Mickey geworden.
Okay.
Ich sehe deinen Punkt, dass er sich generell im Vergleich zur ersten Folge gemacht hat. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch jedes Mal, die Folgen, wo die entweder sich dann jetzt aber wirklich das letzte Mal verabschiedet haben und Mickey da definitiv drüber weg ist und dann kommt er wieder angerannt. Und dann dieses Mal aber wirklich und dann hat er da diesen Moment, wo er verschwindet und Rose im Endeffekt nur noch zuguckt und dann kommt er doch wieder angerannt. Und
ich verstehe das total. Versuch mal für den Gedanken einen Perspektivwechsel zu machen. Versuch das mal aus seiner Perspektive zu sehen, der bei jedem Abschied aber auch denkt, vielleicht kommt sie nie wieder.
Ja.
Und dann hat er 6 Monate, wo er in seiner Werkstatt da arbeitet und plötzlich ist dann doch wieder das Geräusch der TARDIS zu hören, was das mit ihm macht.
Ja.
Natürlich würde ich ihm das wünschen, sich mehr abzugrenzen und das wirklich zu schaffen, weil das ist das, was er für seine finale Charakterentwicklung eigentlich brauchen würde, um den nächsten Schritt gehen zu können, losgelöst von Rose als Individuum. Aber aus seiner Perspektive ist das, glaube ich, gar nicht so einfach.
Weißt du was, ich gebe dir ein Versprechen. Wenn er es schafft, den Scheiß in den Griff zu bekommen, landet er das nächste Mal auf meiner Top-Liste.
Dann bin ich mal gespannt. Ist ja die Frage, wie viel sehen wir überhaupt noch von ihm, ne? Also wir sind jetzt ja noch
in der nächste Folge, die wir gucken, Mickey stirbt.
Puff, geplatzt. Nein, wir sind ja, plötzlich sehen wir so Mickey, er furzt nur noch und plötzlich hat er so einen Reißverschluss an der Stirn. Nein, also die Frage ist ja generell auch noch, wie viel sehen wir jetzt noch von Rose Tyler als Charakter, ne? Wir nehmen sie jetzt quasi mit in die neue Staffel, aber das ist ja total fraglich zum jetzigen Zeitpunkt, ne? Aber da können wir dann auch in den nächsten Folgen irgendwie nochmal drüber sprechen, zu gegebenem Zeitpunkt.
Ja, vielleicht haben wir da schon eine neue Begleiterin.
Wer weiß. Bei mir, also ich weiß, aber du nicht.
Ja, ich weiß auch.
Was? Also in den nächsten 2 Folgen weißt du es. Ich hoffe, danach weißt du es noch nicht.
Nee, das meine ich ja. Also ich rede ja von den nächsten 2 Folgen.
Ich dachte gerade, hast du dich schon spoilern lassen.
Nein.
Wer dann
die
da so
Zuschauer
kommt
wissen
in den dritten
doch noch nicht, was in den nächsten 2 Folgen kommt. So war der Gedanke.
Ja, gut, die meisten schon. Also die meisten, die so einen Podcast hören. Egal, wir verheddern uns. Lass uns zu meinem Flop kommen und ich habe da tatsächlich einen Charakter genommen, der nicht so viel zu sehen war in der Staffel, der aber trotzdem eine sichtbare, deutliche Entwicklung durchgemacht hat und zwar habe ich da wirklich Adam stehen.
Oh.
Er war erst derjenige, der geholfen hat, der sich ans Team TARDIS angebandelt hat quasi und dann undankbar und ätzend geworden ist zu seinem eigenen Vorteil. Und das war für mich definitiv innerhalb von einer auf die nächste Folge eine krasse Veränderung. Das musst du als Charakter ja auch erstmal hinbekommen. Also er verdankt ihm im Prinzip sein Leben. Und deswegen Adam.
Weißt du was? Adam ist bei mir der blinde Fleck gewesen. So, Adam ist die Location der Odendorfs gewesen. So, ja.
Sigmundus Insider, ne? Also.
So, natürlich ist das der Flop, aber ja. Doch, kann ich sehr verstehen.
Kommen wir zu unserer Top Zeit beziehungsweise Location. Kann eine Mischung aus beidem sein oder nur eins von beidem. Bin ich gespannt, was du dir da ausgesucht hast.
Da habe ich 200.100 genommen und zwar Satellite 5.
Okay.
Ich mag generell einfach, dass Satellite 5 wiedergekommen ist und dass wir innerhalb der ersten Staffel schon so einen Moment haben, wo wir sagen, hey, Moment, das kenne ich, das erkenne ich wieder. Das ist einfach eine unglaubliche Belohnung für Erstgucker gewesen. Das hat unglaublich Spaß gemacht und macht halt auch noch Spaß für das, was noch kommt, generell. Und es ist halt einfach, ich mochte es, wie die Game-Shows dargestellt wurden, dass die halt wirklich getrennt wurden, dass du da am Anfang so ein bisschen Witz dahinter hast. Aber auch generell so dieser düstere Rückblick auf dieses, ja, hier sind 500 Big Brother Häuser.
Ja, man könnte also meinen, nach diesem Setting in dieser Folge ging es dir so.
Ich bin ein zufriedener Dalek. Exakt das.
Ich muss sagen, tatsächlich, bei mir war es auch so. Also aus ähnlichen Gründen zumindest. Ich habe die Final-Doppelfolge angegeben mit ihrer Zeit und Location, was ja im Grunde auch Satellite 5 ist, weil aber ein bisschen abgegrenzt von der ersten Folge Langzeitstrategie, die wir dort erlebt haben. Denn,
ja, das wäre auch 200.000.
Ja, genau. Also deswegen, also für mich ist wichtig der zweite Teil davon im Finale, weil wir dort die Folgen der Aktionen des Doktors sehen.
Oh ja.
Das finde ich, war für mich der Aspekt, der es interessant gemacht hat, zu dem Setting an sich natürlich auch. Aber das fand ich halt sehr schön, weil wir innerhalb der ersten Staffel schon mal gesehen haben, was passiert, wenn der Doktor Dinge tut, was passiert, wenn der Doktor weg ist. Und das lässt einen für zukünftige Aktionen das vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf speichern, dass man immer mal wieder drüber nachdenkt, was passiert jetzt wohl nach der Folge?
Mhm.
Und vielleicht sieht man Dinge später ja nochmal wieder oder so. Und das ist ein ganz interessanter Aspekt, der hier auch in der Serie dann schon sehr früh geboren wird am Ende dieser Staffel. Das mag ich sehr gerne. Wie geht's dir mit einer Flop-Zeit und oder Location? Was war da für dich so der Downer der Staffel?
Da musste ich echt überlegen.
Ich gar nicht. Das war das Erste, was ich drin stehen hatte in der Tabelle.
Es ist relativ klar, aber ich musste halt überlegen, ob ich nicht wieder so einen Adam übersehe. Einfach weil es gibt für mich ja Folgen, die ich nicht so mochte, wie zum Beispiel die dritte mit den Geld, die halt relativ meh war. Aber das hat ja nichts mit der Zeit zu tun oder mit der Location. Die Zeit und die Location fand ich da zum Beispiel relativ interessant. Das ist halt das Problem, wenn du in andere Zeiten und andere Locations reisen kannst. Es ist halt zumindest neu. Und dementsprechend ist bei mir die Flop-Zeit und Location die Erde heute.
Ich habe auch geschrieben, das Gegenwarts-London.
Ja, einfach weil du hast die Möglichkeit zu reisen und selbst bei den schlechten Folgen ist es immer noch eine spannendere Location als die Erde heute. Einfach weil du hast so viele Möglichkeiten.
Und manchmal wäre es ja so einfach, es trotzdem dort zu machen. Man könnte ja auch 10 Jahre in der Vergangenheit, 10 Jahre in der Zukunft oder so. Du könntest exakt dasselbe Set nehmen.
Ja.
Ne, ein paar Poster austauschen und das war's. Aber ich habe tatsächlich auch argumentiert folgendermaßen. Ich habe nämlich geschrieben, weil man recht viel sieht, es aber im Kontrast untergeht.
Ja.
Das war so mein Gedanke dabei. Ich glaube, da ticken wir recht ähnlich, was das angeht. Ich weiß, dass es auch noch die eine oder andere Folge gibt, die in einem vergleichbaren Setting spielt, also Gegenwart und Erde und vertrautes Setting, sage ich mal, wo interessantere Dinge auch passieren. Also jetzt war es ja oft so ein bisschen Family Reunion für Rose und mehr ist drumherum ja gar nicht so richtig passiert. Da gab es ja nicht so viel.
Ich glaube, ich würde es auch so betiteln. Wenn du ein Set hast, was nicht die Erde heute ist, sondern, was weiß ich, Jahr 300.000 auf Satellite 97 oder sowas.
Das Jahr 5 Milliarden und eins.
Nee, es ist ja absurd. Dann hast du allein dadurch, dass du nicht auf der Erde bist, schon mal eine gewisse Spannung erzeugt. So,
klar.
Wo bin ich hier? Was bin ich? Was für Leute sind hier? Wie sind die Regeln etc.? Alles, was du neu lernen kannst. Und dann kommt ein Gegenspieler dazu. Und wenn der Gegenspieler nur so meh ist, kann es trotzdem noch eine gute Folge sein, weil du eine spannende Location hast. Wenn du auf der Erde heute bist, dann muss der Gegenspieler oder die Story so viel besser sein, weil du nicht diesen Wow-Faktor der anderen Zeit oder der anderen Location hast, der dich durch die Folge trägt.
Na und überleg mir, was wir hatten. Wir hatten laufende Schaufensterpuppen und einen Blob im Tank. Ja.
War mal mit der ersten Folge nicht so genannt.
Ne? Also darf man ja jetzt nicht vergessen. Was hatten wir noch? Wir hatten die furzenden Alien-Imposter. Die furzenden
Aliens, ja.
So, die auch nur an einer Location in diesem Gebäude waren. Die waren ja nicht mal wie viel waren es? 3, 4, 5 oder so? Ja gut, der Polizist war noch ein bisschen außerhalb, aber die waren ja nicht mal groß unterwegs oder so.
Darf ich dich enttäuschen? Wir hatten die furzenden Alien-Imposter 2-mal.
Genau genommen sogar in 3 Folgen.
In 3 Folgen, aber 2-mal. Also eine Doppelfolge und dann nochmal. Also ja.
Wobei ich die nur mit Margaret tatsächlich deutlich besser fand. Also das hat die Slissy nochmal aufgewertet, aber egal. Das führt jetzt wieder zu weit. Aber man merkt, dass Gegenwarts London / Cardiff hat bisher nicht allzu viel zu bieten. Und ich werfe für alle, die die Serie schon kennen, einfach mal ein Wort in den Raum, das euch ein bisschen Kontext gibt, Matze total verwirren wird. Aber ihr werdet wissen, auf welche Folge ich abziele, wenn ich einfach nur sage, Fliese. So. Schreibt mir gerne mal über Instagram an @echosvonscaro oder mir privat im Discord oder wie auch immer. Schreibt mir mal, ob ihr gecheckt habt, wovon ich spreche, wenn ich sage Fliese.
Ab dem Punkt bin ich halt jetzt wirklich überzeugt davon, dass du einfach jede Folge ein random Wort einfach sagst und so die Zeit misst, okay, wie lange braucht er, bis er vollkommen verrückt ist und dahinter blickt, dass ich eigentlich nur einen random Word Generator aufmache und dann sag, ey, Leute, aber ihr müsst um Dreiecken denken, ne? Ihr müsst um Dreiecken denken. Schrank.
Nee, Fliese ist tatsächlich sehr direkt. Bodenfliese könnte ich vielleicht noch sagen.
Schrank an der Wand.
Egal. If you know, you know. Du hoffentlich nicht, aber ihr wisst ja.
Oh, ich weiß gar nichts.
Und deswegen machen wir weiter, denn jetzt kommen wir zum spannenden, ja fast schon Abschluss dieser Tabelle. Der vorletzte Punkt erwartet uns.
Ja.
Nebencharakter. Was ist dein liebster Nebencharakter der ersten Staffel? Ich hab da so eine Ahnung.
Jack Harkness.
Ja, bei mir auch. Müssen wir, glaube ich, nicht lange drüber reden, oder?
Es ist, er verfolgt coole Socke. Uns lang. Er ist eine coole Socke. Er ist lang dabei. Abgehakt. Ja. Flop-Charakter.
Pass auf, Moment. Das können wir gemeinsam sagen auf drei, okay?
Okay.
1, 2, 3. Adam. Linda. Verdammt. Ich dachte, du schreibst da auch Adam.
Du hast doch eben noch gesagt, ja, und dann hätten wir da auch noch Jack Harkness und Linda. Und da habe ich doch gesagt, du hast beide meiner...
Ja, aber du vergisst, dass ich dir nicht zuhöre.
Ja, okay, stimmt. Da war was.
Warum sollte ich das tun? Ich muss den ganzen Scheiß im Schnitt ja nochmal hören. Deswegen Adam, blende ich jetzt alles aus.
Da hast du vollkommen recht, so mache ich das ab jetzt auch.
Wir führen einfach zwei unterschiedliche Unterhaltungen 4 Stunden lang.
Mein Apfelkuchen ist aber diesmal echt gut geworden, das muss ich dir lassen.
Ja, der Keller und, ach, naja, gut. Ja, also warum ist es bei dir, Linda? Ich glaube, wir wissen es, wir haben alle die letzte Folge gehört.
Wir haben alle die letzte Folge gehört, ich glaube, das reicht. Wobei ich sagen muss, jetzt wo du es gesagt hast, Honorable Mention geht raus an Adam.
Ja, bei mir ist es Adam und die Honorable Mention geht raus an Linda mit Y.
Okay, dann haben wir es so abgehakt, wunderbar.
Gut, kommen wir zum Gegenspieler. Rein vom Ranking her, das wir so über die Staffel verteilt haben, ich zähle noch mal ganz kurz auf. Wir hatten das Nestin-Bewusstsein, Lady Cassandra, die Gels, die Familie Slytherin, die natürlich Raxa, Korika, Dinger sind.
Raxa, Korika, Fallopatorianer.
Sehr schön, sehr schön. Dann haben wir die Daleks, wir haben den Jagrafess, wir haben die Reapers. Ihr erinnert euch, die Vatertagsfolge. Ich sag's noch mal dazu, weil die kann man sehr schnell wieder vergessen. Wir haben das leere Kind, was per se ja eigentlich gar nicht so ein Gegenspieler gewesen ist. Ne? Also ne? Fast schon ein Anti-Held. Hier bei den Daleks und bei den Slytherin hatten wir eine Doppelung quasi. Genau, ja. Bei mir hatte die niedrigste Bewertung der Jagrafess, weil Blob an der Decke. Wie sah es bei dir aus?
Exakt gleich.
Okay.
Ich habe da nur geschrieben, hier bitte ein Death Metal einfügen.
Okay. Wir hatten, oder ich hatte als Top-Gegenspieler die Daleks mit einer 10. Die einzige 10 für die Gegenspieler bisher in Staffel 1.
Ich habe die Daleks mit einer 9.
Oh, okay.
Ja, 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 nicht bin, die einzige 9.
Ich bin ja für die Staffel 1 direkt mal auf 10 gegangen, weil in der Staffel haben sie für mich wirklich herausgestochen.
Es war eine sehr Dalek-lastige Staffel, ja, das muss ich dir sagen. Ist recht im Vergleich zu den anderen, die ich gesehen habe. Ja. Noch kann ich die Witze bringen, wenn ich jetzt Vantan.
Vantan, ja, ja. Hey. Gut, lassen wir die schlechten Wortwitze. Das soll es mit unseren Tops und Flops gewesen sein. Wir haben jetzt uns noch so ein bisschen Zeit eingeräumt für den nächsten Punkt, den wir jetzt nicht so ganz ausdefiniert haben. Führe uns doch mal mit einer dezenten Überleitung in diese Richtung.
Ja, hier, nächster Punkt, Talk über die Staffel. Zack.
Boah, voll der geile Trick. Geil.
Nein, also wir wollten jetzt einfach nur mal ein bisschen über die Staffel allgemein reden und das wirklich auch als Fazit für das letzte Echo aus Staffel 1 sehen und einfach so ein bisschen reden, was hat uns gefallen, was uns nicht gefallen, wie war die Staffel als Einsteigerstaffel, sowas halt alles.
Ja. Ich muss an der Stelle direkt ein bisschen einsteigen, denn ich finde es wichtig, hier nochmal hervorzuheben, dass diese Staffel ja nicht die erste Staffel der Serie ist.
Ja.
Wir reden hier von der ersten Staffel New Who, die ab 2005 kam. Doctor Who lief zuvor aber von 1963 bis 1989 als Serie, mit 26 Staffeln schon. Bisschen anderer Aufbau der Staffeln zwar, aber im Prinzip 26 Staffeln. Das Ding ist, danach wurde die Serie halt eingestellt. Schlechte Einschaltquoten, sinkende Zuschauerzahlen im Prinzip, ein schlechter Sendeplatz war es dann irgendwann auch. Und das Image war dann irgendwann halt auch so ein bisschen, ausgelutscht, angestaubt, wie auch immer man es nennen möchte. Es kam dann so ein bisschen ein Wiederbelebungsversuch 1996 mit einem Fernsehfilm. Doctor Who, der Film. Ja, da war Paul McGann in seiner Rolle als 8. Doktor. Da ist der 7. quasi zum 8. regeneriert. Auch einer der langweiligsten Doktortode. Der 7. Doktor wurde einfach erschossen von einem Gangmitglied in dem Film. Richtig trashig.
Okay.
Das war so der Versuch, das Ganze, also das war eine Koproduktion, also britisch-US koproduziert. Und also beziehungsweise das sollte so ein bisschen ein amerikanisiertes, US-koproduziertes Ding als Serie starten, ist aber voll gefloppt. Dementsprechend war danach wieder Sendepause bis 2005. Und in der Zeit ist das so ein bisschen so das komplette Nischenprodukt geworden. Und 2005 sind wir halt so ein bisschen da wieder reingestartet. Und deswegen markiert diese Staffel wirklich einen ganz, ganz wichtigen Moment in dieser Seriengeschichte. Das möchte ich an dieser Stelle einfach nur noch mal hervorheben. Und Christopher Eccleston als neunter Doktor und Billy Piper als Rose Tyler sind hier im Prinzip so das Gesicht dieses Wiederbelebungsversuchs geworden. Und das ja äußerst erfolgreich, weil die Serie läuft ja bis jetzt wieder durchgängig. Das muss man dann ja auch erstmal wieder schaffen. Und da muss man wirklich sagen, da haben auch andere Medien einen guten Teil dazu beigetragen. Denn in den sogenannten Wilderness Years, also in diesen wilden Jahren zwischen dem Film und 2005, existierte auch Doctor Who-Content. Ne? Es gab Romane, es gab Hörspiele von Big Finish und diverse Fanprojekte, die das Ganze so ein bisschen in den Köpfen gehalten haben. Und das hat alles dazu beigetragen, dass das 2005 überhaupt funktionieren konnte. Und trotzdem haben die Leute hier mit dem 2005 Soft-Reboot, wie man es ja auch nennen könnte, obwohl es kein Reboot im eigentlichen Sinne ist, wirklich viel, viel, viel geleistet. Und das ist einfach wichtig hervorzuheben. Was sind so deine Gedanken? Also gerade so in Richtung, du hast es gerade schon gesagt, so Einsteigerstaffel. Findest du, dass es für dich jetzt ein guter Einstiegspunkt war? Oder hattest du Momente, wo du gedacht hast, boah, nee, ich muss Classic Who kennen oder mir fehlt jetzt irgendwie Kontext? Weitestgehend dürfte es, denke ich, okay gewesen sein. Aber hattest du so Momente, wo du gesagt hast, ah, darüber wüsste ich jetzt wahrscheinlich schon mehr, wenn ich Classic Who kennen würde oder so?
Natürlich wüsste ich sehr viel mehr über die Daleks und wie das alles abgelaufen ist, wenn ich Classic Who kennen würde, denke ich zumindest, dass es da hin und wieder mal vorgekommen ist. So am Rand. Mhm. ich finde die Staffel halt eine sehr, sehr gute Einsteigerstaffel, eben weil man kein Vorwissen braucht und so ein bisschen mit Billy Piper als Rose mitwachsen kann. So, wir haben am Anfang genau gleich viel Ahnung, nämlich gar keine, und erfahren dann immer hier ein bisschen mehr, da ein bisschen mehr. Und wie wir Sachen erfahren, wurde sehr gut umgesetzt, finde ich. Das habe ich ja schon öfter erwähnt. Einfach weil es hier und da immer noch so am Rand mit erklärt wurde oder halt im Nebensatz und dann hier und da und dann war wieder eine Info dabei. Das fand ich sehr schön. Was ich aber auch super fand, was die Staffel noch mal so ein bisschen auf ein anderes Level gehoben hat, war, dass wir halt Sachen wiedererkennen. Wir haben zum Beispiel die Daleks zweimal. Wir haben die Slitheen zweimal.
Ja.
Wir haben die Station hier Satellite 5 zweimal. Und das ist zwar eventuell für, wenn man die Staffel beziehungsweise wenn man Doctor Who generell schon kennt, ein bisschen repetitiv. Wenn man aber Einsteiger ist, ist es perfekt, weil es dann, ah, guck mal, da war ich schon. Ach, guck mal, den kenne ich doch. Und das in der ersten Staffel zu haben, wo man wirklich wieder am Einsteigen ist und eventuell auch ein neues Publikum anlocken will, das macht so süchtig, das ist so cool. Und da freue ich mich dann jetzt eigentlich schon auf die zweite Staffel, um zu gucken, okay, wen treffe ich denn davon wieder?
Oder auch, wie wird das jetzt richtig losgetreten, dass du den Schwung aus der ersten Staffel mitnehmen kannst, um dich wirklich in mehr Unbekanntes vielleicht auch zu wagen, ne?
Ja.
Aber was du gerade schon gesagt hast, so mit Rose und so weiter, finde ich tatsächlich auch. Also wir haben ja hier und da schon drüber gesprochen, dass wir Rose so ein bisschen als Identifikationsfigur haben, ne? Also der Einstieg in die Serie und in die Staffel erfolgt durch ihre Augen. Also wir stecken quasi so ein bisschen als Zuschauer in ihrer Haut. Sie entdeckt den Doktor, sie entdeckt das Reisen in der Zeit, aber auch so diese ganzen Gefahren, die damit einhergehen. Mhm. Und wir erleben das mit ihr, durch sie. Und wir stellen ja auch ganz oft dieselben Fragen uns in unseren Köpfen beim Gucken, wie Rose dann auch dem Doktor stellt oder irgendwelchen anderen Leuten. Und das funktioniert genauso gut, finde ich, als Faktor für diese Staffel oder auch die Serie an sich, wie die Tatsache, dass die Monster, die Gegenspieler der Folgen auch oft nur Spiegelbilder sind für Themen.
Ja.
Oder so. Ne? Also wenn man es jetzt mal so sieht, so symbolische Funktionen, ne? Also Slitheen so politische Gier oder Korruption, unterwanderte Elemente der Regierung, wie auch immer man es nennen möchte. Die Dalek so als Verkörperung von ja sehr schwierigen Ideologien, sage ich mal, Reinheit von Rassen und so weiter, um das mal so in den Raum zu schmeißen. Oder auch so das leere Kind, ne? Verarbeitung von Trauma und Verlust und solche Geschichten, ne? Kriegsszenarien. Da steckt ja ganz viel mehr drin, als man so beim lockerflockigen Gucken oft so wahrnimmt. Und das merken wir ja oft, wenn wir dann drüber sprechen, so die Nachbesprechung zu einer Folge. Ne? Was für Themen stecken denn so in der Folge drin? Deswegen haben wir das ja in unsere Skripte auch mit aufgenommen, so als Punkt, damit man mal aktiv drüber nachdenkt, was steckt so als Thema eigentlich drin oder was steckt auch so zwischen den Zeilen mit drin. Ne?
Mhm.
Und das sind so Sachen finde ich genauso wie, dass der Doktor nicht der typische Held ist. Ne, du hast so, in manchen Momenten hast du so diesen, ich sag mal, charismatischen Gentleman, den mysteriösen Fremden, der charmant um die Ecke daherkommt, einen zu einem Abenteuer einlädt. Auf der anderen Seite hast du dann aber hier mit Christopher Eccleston auch so diesen ruppigen, manchmal auch, also man sieht so dieses Leiden nach diesem Zeitkrieg, von dem er ja sehr oft gesprochen hat in der Staffel, von dem wir so hier und da so ein paar Sachen mitbekommen haben. Und diese Mischung ist, finde ich, gerade auch für Neulinge in der Serie eine total willkommene Abwechslung. Wie ging dir das damit?
Oh ja.
Also diesen wechselhaften Charakter auch zu haben als Hauptcharakter.
Ja, nicht nur als Hauptcharakter, halt als Hauptcharakter abhängig davon, wer der Gegenspieler ist. Und das ist halt das Schöne, weil man da nochmal sieht, okay, die sind vielleicht jetzt eine größere Gefahr als die oder nein, die sind eigentlich gar keine Gefahr beim leeren Kind zum Beispiel. Das ist eigentlich gar keine Gefahr, das ist nur falsch verstanden, das hat nur die falschen Informationen bekommen. Währenddessen die Daleks, gerade in der ersten Dalek-Folge, wir sehen, beziehungsweise ich wusste ja, dass Daleks irgendwie existieren.
Ja.
Ich meine, die sind ja popkulturell auch relativ groß. Aber eigentlich siehst du da so eine Büchse und denkst dir, okay, das Ding soll jetzt gefährlich sein, aber dann diese Doktor...
Abheben!
Okay, da wird's gefährlich. Nein, aber dann den Doktor da einfach zu sehen, wie er halt wirklich den ersten Dalek sieht in der Staffel und sich denkt, oh mein Gott, und voll abdreht, aber dann beim leeren Kind auf einmal, was ich zum Beispiel als erstes relativ gefährlich ansehen würde, ich meine, hallo, du berührst das und ja, das war's. Da hat er dann eine komplett andere Sicht drauf und das ist einfach so schön, dieses Wissen von ihm dann halt so gespiegelt zu bekommen. Und
auch so diese Neugier, finde ich, ja, die so oft in ihm steckt, ne? Also erstmal auf der einen Seite viele Dinge schon kennen oder einordnen können, aber auf der anderen Seite so diese kindliche Neugier fast schon, also dieses unbekannte Entdecken, was ja so ein bisschen den Kern von diesem Charakter auch ausmacht.
Und ich kann mir zum Beispiel auch sehr gut vorstellen, dass es in den zukünftigen Begleitern auch welche geben wird, die unter Umständen mehr Widerrede leisten, die vielleicht frecher sind, vielleicht fordernder sind oder vielleicht ein bisschen konfrontativer sind, auch dem
interessanter Aspekt auf jeden Fall. Also das wäre für die Dynamik sehr spannend, denke ich, ne?
Ja, das wäre halt dann auch mal was anderes.
Was wäre mit einem Begleiter, mit einer Begleiterin oder so, die vielleicht auf einem ähnlichen Wissensstand ist? Also ich sag mal als Beispiel auch ein Alien aus der Zukunft oder ein Zeitreisender aus einem Paralleluniversum, also jetzt mal irgendwie so ganz wild irgendwas in den Raum gespannt, also irgendwas, was sich so auf einem ähnlichen Absurditätslevel wie der Doktor befindet, sage ich mal, vom Wissen und vom ja, wo stehe ich im Universum her?
Kann ich mir vorstellen, weiß ich aber nicht, ob das fruchten würde. Es hängt dann von der Dynamik sehr ab. Mhm. Einfach vor dem Hintergrund, dass ich glaube, dass es dann eher so eine Jack Harkness Doctor Who Dynamik wäre, wo die beiden sich so ein bisschen Kopf an Kopf schlagen. Es ist halt ein anderes Level von, okay, ich weiß das und dann weiß ich nicht, wie das funktionieren würde. Das kann
ich hätte jetzt fast gesagt, Pimmelfechten, bis der Arzt kommt, aber das wäre im Kontext zum Doktor jetzt gerade ein bisschen schwierig zu sagen, Pimmelfechten, bis der Doktor kommt quasi. Egal, lassen wir das. Oh Gott, diese Bilder in meinem Kopf.
Doktor.
Ja, sorry, ich hatte dich unterbrochen.
Kein Problem, passiert ja öfter.
Ja, richtig.
Einfach weil, was den Begleiter angeht, ist es halt einfach so, dass auch wenn es in Zukunft vielleicht sehr andere Begleiter geben wird als Rose, also auch wenn die dann, was weiß ich, in sich stärker sind, also charaktertechnisch stärker sind, vielleicht ein besseres Selbstbewusstsein haben oder sowas, dass das trotzdem keine guten Charaktere für die ersten Staffel gewesen wären. Also einfach vor dem Hintergrund, der Punkt, dass Rose nichts weiß und dann noch gleichzeitig so ein bisschen naiv ist, so ein bisschen einfach gestrickt ist vom Charakteraufbau selber.
Ja, das stimmt.
Trägt diese Staffel so sehr. Wenn du da einen komplexen Begleiter hättest, dann würde ich mich nicht so mitgenommen fühlen und das wäre halt einfach
doof. Du fühlst dich mitgenommen? Ich glaube, du meintest abgeholt, oder? Ja, gut, mitgenommen ist hier sehr doppeldeutig, ne?
Also
mitgenommen, so ein bisschen wie runtergewirtschaftet quasi.
Wenn du mich abholst, dann bin ich mitgenommen.
Dann wirst solange du von mir mitgenommen, ja.
Solange ich nicht betroffen bin, ist alles in Ordnung.
Oh Gott, jetzt wird's verwirrend. Wie gut denkst du denn oder findest du, funktioniert Staffel 1, die wir jetzt hinter uns haben, als eigenständige Geschichte, wenn du das so abgeschlossen sehen würdest? So, das ist eine Serie, die hat vielleicht nur eine Staffel.
sehr gut.
Also ich muss sagen, wärst du mit dem Ende dann auch zufrieden? Also ohne, also wenn du jetzt nicht wüsstest, es geht weiter irgendwie, könntest du dich so mit dem Ende anfreunden?
Ich glaube ja. Also ich glaube, dass die auch so ein bisschen daraufhin konzipiert wurde im Sinne von, okay, wenn das jetzt komplett floppt, dann haben wir da wenigstens einen guten Abschluss. Und ich glaube, das funktioniert relativ gut, einfach weil man an das Ende von Staffel 1 zum Beispiel anknüpfen könnte mit, was weiß ich, einem Comic, einem weiteren Hörspiel, einem weiteren Buch. Aber ja, es braucht jetzt nicht unbedingt dringend eine Staffel 2, um da irgendwas zu füllen.
Na, okay. Ich muss ja sagen, für mich so als Rewatchender, der die Serie jetzt schon ein paar Mal gesehen hat und jetzt mit dir hier wieder gerade so sich die Sachen nochmal von vorne reinzieht, muss ich sagen, dass so ein paar Aspekte beim Rewatch mir auch nochmal so ein bisschen deutlicher, ne, was heißt nicht deutlicher geworden sind, sondern also beim Rewatch merkt man nochmal, dass so Sachen sich so ein bisschen so durchziehen, so diese wiederholte Erwähnung vom Zeitkrieg, ne? Das ist, finde ich, so ein großes Thema, wovon wir jetzt nicht viel erfahren haben, aber was immer mal wieder so reingeschmissen wird irgendwie, was ich ganz gut finde, weil es natürlich auch neugierig macht. Ne? Also wir haben uns ja immer gefreut, wenn jetzt irgendwie nochmal so ein Fetzen erwähnt wurde. Man hat so ein bisschen Worldbuilding gehabt, man hat so ein bisschen Hintergrundwissen erlangt, aber immer nur so ein Fitzelchen. Man hat nie so richtig was erfahren. Ne? Man weiß jetzt ja zum Zeitpunkt jetzt gar nicht so richtig, was ist denn jetzt dieser Zeitkrieg eigentlich? Also wer war da dran beteiligt genau? Von wem ist er ausgegangen? Wann findet ein Zeitkrieg statt? Ne, also wie ist das überhaupt zu werten? Also was für eine Skala funktioniert dieser Krieg, wenn wir von einem Zeitkrieg sprechen? Ne, also und das ist halt so ein bisschen interessant, finde ich, als Thema, gerade als Rewatcher, dass hier Sachen reingeschmissen werden, aber man immer nur so Brotkrumen kriegt. Ich finde, das hält auch für einen Rewatch so ein bisschen die Neugier um. Ach, guck mal, jetzt gibt's die Information. Ach, guck mal, jetzt gibt's das. Und dann weiß man als Rewatcher manchmal schon, ach cool, das werden wir nie wieder hören bis zum Ende der Serie irgendwie so, ne? Hier das, dieses und jenes und so weiter, ne? Wie ich gesagt habe, die Reaper aus der Vatertagsfolge sind bis dato nie wieder aufgetaucht, so, ne? Das ist halt so, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wie geht's dir denn mit diesem Bad Wolf-Ding, was sich so ein bisschen durch die Staffel ja durchgezogen hat, so subtil und gegen Ende hin immer offensichtlicher, dass da irgendwie so ein wiederkehrendes Element zu sein scheint?
Ich fand das eigentlich recht cool, weil man gemerkt hat, okay, das steuert auf irgendwas zu. Und wir haben halt diese ganzen kleinen Geschichten. Also mal sind wir, was weiß ich, in 1800, mal im Jahr 200.000. Aber es verleiht dieser ersten Staffel halt so eine Storybogen, der da halt drüber ist und was das Ganze so ein bisschen verknüpft. Und das ist eigentlich ganz schön, weil das zeigt so ein bisschen, okay, es gibt zwar diese ganzen kleinen Stories, aber es gibt auch dieses Größere dahinter und im Endeffekt wird es eventuell in den folgenden Staffeln immer mehr zum Thema, dass da halt was Größeres hinter ist und wir werden da immer wieder drauf treffen, also nicht jetzt unbedingt auf Bad Wolf, aber auf andere Sachen und eventuell wird dann irgendwann was richtig eskalieren und wir werden richtig viele Infos bekommen, das kann ja auch sein. Ein weiterer Punkt ist, dass es halt super dass es auch super ist, dass es jetzt schon so aufgelöst wurde, weil das zeigt einem so ein bisschen für die nächsten Staffeln, wie wichtig Details sein können, dass man eventuell hier und da mal zweimal hingucken sollte.
Ja, und ich finde, was dieser Bad Wolf Reveal am Ende der Staffel gemacht hat, ist auch nochmal zu zeigen, was für eine Macht eigentlich in der TARDIS steckt.
Oh ja.
Also die TARDIS kann man ja eigentlich auch fast schon als eigenständigen Charakter werten.
Ja.
Also was da für eine Macht drin steckt, auch teilweise die Steuerung des Doktors zu beeinflussen, ihn woanders hinzubringen oder die Zeit, also ich will jetzt dahin, du kommst jetzt aber dahin, so ein bisschen, das ist ja auch so ein Faktor, der ganz interessant mit reinspielt. Also das ist ja jetzt, was man von der Tragweite her gar nicht unterschätzen sollte. Ne? Also wie viel Macht dieses Gefährt, dieses Raumschiff, dieses Ding hat, mit dem der Doktor unterwegs ist. Ne? Also einmal in den Zeitvortex geguckt und schon bist du irgendwie so eine leuchtende Entität, die Dalek-Flotten vernichtet mit dem Handwedeln. Ne? Also gut, zerreißt halt auch dein Körper, wenn der Doktor dich nicht küsst, aber das ist dann halt was für eine andere Folge vielleicht, wo man nochmal drüber sprechen kann. Aber grundsätzlich, finde ich, steckt da sehr viel Worldbuilding auch drin in dieser Staffel, was die TARDIS angeht. Wir erfahren ja total viel eigentlich, immer auch nur wieder in so kleinen Portionchen, aber gerade so am Ende das mit dem Bad Wolf ist natürlich so ein Zeichen dafür, dass da einiges drin steckt an Power, ne? Was man sich bei einer TARDIS jetzt mit Sicherheit auch schon gedacht hat, aber es nochmal so zu sehen, was da so raus resultieren kann in falscher Benutzung, in was auch immer da jetzt so genau passiert ist mit diesem Zeitvortex, lässt ja dann so ein bisschen mutmaßen vielleicht auch, ne? Was kann die TARDIS sonst noch so? Und was kann da vielleicht sonst noch so schief gehen?
Ja.
Ja, also das ist ja schon, ist ja auch ein Aspekt, der in der Abschiedsrede vom Doktor deutlich wird. Ne? So dieses, lassen Sie die TARDIS einfach da stehen, Rose. Ne? Lassen Sie sich verstauben, keiner kommt rein. Und vor dem Hintergrund halt auch, dass niemand der Feinde an die TARDIS gelangen soll. Aus gutem Grund. Ne? Also stell dir die Slytherin mit einer TARDIS vor.
Ach du Scheiße.
So, als wie's Beispiel oder Gegenspieler muss. X. Ja, stell dir vor, der Jagrafess lässt sich an der TARDIS-Decke montieren. Ja, und dann hängt er da rum, ja. Nee, aber also, ja. Ne, was ich damit sagen will, ist, also da hängt ja sehr viel mit dran unter Umständen, also wenn jemand falsch ist, die TARDIS in die, ja, wenn jetzt jemand die TARDIS in die Finger kriegt, wäre das natürlich eine absolute Katastrophe, ne, das zeigt ja auch schon, was da noch so ein Potenzial drinsteckt in diesem Gerät, sag ich mal, ne. Ja, wie findest du denn das Pacing der Staffel? Das wäre vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Wir haben ja schon so über diesen Trash-Faktor gesprochen, der mit Sicherheit auch so ein bisschen Hand in Hand geht mit einem gewissen Teil des Pacings. Mhm. Oder teilweise ist ein schlechtes Pacing vielleicht auch Produkt des Trash-Faktors, weil gewisse Dinge auf gewisse Art und Weise dargestellt werden oder erzählt werden. Aber das Pacing der Staffel an sich, wie findest du das jetzt so rückblickend auf die Staffel? Gab es da so Längen für dich, wo du gesagt hast, so ja, jetzt so am Ende der Staffel würde ich sagen, die Folge könnte man auch streichen oder so oder irgendwie sowas?
Naja, die Längen sind, wenn eher in den Folgen selber. Ich habe ja zum Beispiel gesagt, dass ich mir die eine oder andere Folge nicht nochmal angucken würde. Wenn ich jetzt aber so zurückdenke, würde ich es vermutlich trotzdem machen, weil das Pacing einfach relativ gelungen ist. Und ich muss uns da auch mal ein bisschen loben. Ich mag es, wie wir halt unsere Folgen strukturieren, dass wir halt. Und das ist halt natürlich auch nur möglich, weil das Pacing der Staffel so ist, dass wir halt zum Beispiel zwei tiefe Folgen haben mit 1.9 und 1.10 und danach ist eine lockerere Folge. Und das ist ja, es trifft uns da relativ gut, aber es ist natürlich auch, wenn du die Staffel so hintereinander guckst, kommt das ganz gut rüber, einfach vor dem Hintergrund. Du hast halt nicht harte Folge an harter Folge an harter Folge an harter Folge oder nur lustiges Tralilalila ohne irgendwie Sinn und Verstand und wo du dich dann fragst, okay, aber wann wird's hier mal ernst? Sondern du hast es relativ gut gestaffelt und das zeigt sich auch so ein bisschen im Ranking wieder. Ich glaube, dass ich die, die mehr Impact hatten, höher bewertet habe und da sieht man dann halt so nach denen, die halt wirklich gut bewertet wurden, kamen dann so die, die so meh bewertet wurden. Es ist nie wirklich so, dass dauerhaft nur ein Typ von Folge hintereinander kommt. Und ich glaube, das macht auch ein bisschen diesen, oh, was kommt denn als nächstes Faktor aus?
Ja, ich glaube, dadurch hat man aber auch so ein schönes Gleichgewicht da drin, dass man wirklich auch merkt, das ist sowohl eine Folge, die ich total intensiv gucken kann, also mich wirklich voll auf die Folge konzentrieren und vielleicht eine halbe Staffel direkt am Stück wegbingen kann, wenn ich gerade die Zeit habe. Aber man kann es auch ganz gemütlich nebenbei gucken, beim Snack zwischendurch, nebenbei, beim Zocken, je nachdem, was da auch für eine Folge gerade läuft, je nachdem, wie tiefgründig gerade der Plot vielleicht auch ist, gibt es auch Folgen, die sich dafür mehr und weniger eignen natürlich. Mhm. Oder sich auch einfach mal hinsetzt mit einer Pizza. Pizza! Ja, nur um den Einspieler nochmal zu bringen.
Ah, sehr schön.
Finde ich tatsächlich wirklich gut. Also man kann auch wirklich ganz entspannt was dabei essen und sich wirklich mal so das einfach schön konsumieren und aufsaugen. Das ist so eine Serie, weiß nicht, da geht das für mich persönlich sehr, sehr gut. Also das ist auch eine Serie, die ich sehr gerne gucke beim Essen, ehrlich gesagt, weil, weiß nicht, das hat für mich immer so viel gut. Also Doctor Who ist für mich immer viel gut. Selbst so die düstereren Folgen hat für mich immer so ein bisschen, keine Ahnung, das ist so ein Universum, in dem ich mich einfach serientechnisch sehr gerne bewege. Es macht einfach sehr viel Spaß.
Ja.
Und selbst, und das ist halt wirklich auch der Knall, und das finde ich immer wieder positiv an der Serie, das kannst du zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch nicht ganz so sehr beurteilen, aber die Serie hat natürlich, wie alle anderen Serien auch, Höhen und Tiefen.
Ja, klar.
Die sind sehr individuell zu beurteilen. Manch einer mag den oder diejenige nicht und so weiter. Manche Staffeln, manche Drehbücher, manche sortieren schon Folgen vorher aus, wenn sie einen bestimmten Drehbuchautor lesen. Und ich denke mir dann, ja, Leute, schaut doch halt einfach die Serie irgendwie. Aber es kann ja auch jeder machen, wie er möchte. Und das finde ich so schön, dass man sich da auch einfach so ganz gemütlich reinkuscheln kann und einfach eine tolle Serie gucken kann. Und das habe ich mittlerweile tatsächlich gar nicht mehr bei so vielen Serien. Also bei manchen Serien habe ich manchmal so das Gefühl, es artet in Arbeit aus, die zu gucken. Mhm. Bei manchen habe ich so das Gefühl, ich muss mich anstrengen, das Interesse zu behalten. Und das sind dann Serien, die bei mir dann irgendwann auch so hinten runterfallen, weil dafür gibt es zu viele coole Serien irgendwie. Und da gucke ich lieber einen Doctor Who nochmal und habe denselben Spaß nochmal, anstatt mich zu irgendeiner Serie zu zwingen, die mir keinen Bock macht irgendwie. Naja.
Weißt du, was wir machen sollten?
Nee.
Wir sollten uns jetzt in unsere TARDIS kuscheln, ein bisschen Pizza essen und dann mal gucken, welche Folge uns als nächstes erwartet.
Okay, das machen wir.
Aber du kannst mir vertrauen, Liebling. Baby.
Süße.
Liebling. Süße.
Ja, also setz dich neben mich, nimm dir ein Stück Pizza. Es ist kein Abführmittel drauf. Beiß ruhig rein. Passiert nichts.
Ach Gott, ich glaube, ich gucke gleich ins Herz der TARDIS, du.
Ja, aber kommen wir mal dazu, was uns demnächst erwartet. Denn das, was wir jetzt direkt im Anschluss aufnehmen, mit einer kleinen Pipi-Pause dazwischen vielleicht und was Kurzem zwischen die Zähne zu schieben, steigen wir nämlich ein, wie in der letzten Folge ja auch schon angekündigt, mit dem ersten Weihnachts-Special namens die Weihnachtsinvasion. Und wenn wir das erlebt haben gemeinsam, begleiten wir nicht nur in diesem Special, sondern auch danach David Tennant als 10. Doktor auf seinen ersten Schritten durch das weihnachtliche Wohnumfeld der Tylers, sondern in der Folge danach auch, nämlich bei ihrem ersten richtigen gemeinsamen Ausflug mit dem neuen Doktor, erleben wir Rose, die dann am bezaubernden Apfelgras der neuen Erde schnuppern darf. Ja, mehr dazu dann für euch in 2 Wochen bei den Echos von Skaro.
Falls ihr uns auf Spotify, Apple Podcasts oder Podcast Addict hört, könnt ihr uns auch bewerten und eine kurze Textrezension hinterlassen. Das würde uns zum Beispiel sehr helfen. Also vielen Dank dafür. Und vergesst auch nicht, dort ein Abo zu hinterlassen, um halt keine weitere Folge zu verpassen.
Das wäre auf jeden Fall eine definitiv positiv zu beurteilende Entscheidung für euer Karma-Konto, würde ich mal behaupten. Wenn ihr allerdings, genauso wie Phil in der letzten Folge, auch gerne mal zu Gast sein möchtet, dann meldet euch gerne bei mir. Ich bin der Markus. Mich erreicht ihr über unseren Instagram-Kanal oder auch als Markus auf unserem Discord-Server. Alles verlinkt. Und genau, das machen wir natürlich, um Folgenspoiler bei Matze zu verhindern möglichst, ne, damit ihr nicht euch bei Matze meldet und sagt, hey du, ich möchte gerne das tolle Dalek-Finale in Staffel 6 oder den Begleiterwechsel in Staffel 3, Folge 3 möchte ich mitmachen oder irgendwie sowas.
Ja, toll, danke, Markus.
Ja, es war natürlich jetzt,
Ja, natürlich.
Aus dem Kopf zusammengesponnen.
Bis dann wirklich der Begleiterwechsel in Staffel 3, Folge 3 kommt.
Boah, ich weiß gerade gar nicht mehr, was Anfang Staffel 3 ist, ehrlich gesagt.
Ich nagel dich drauf
fest. Ach doch, weiß ich. Nee, also macht das gerne bei mir. Ihr könnt natürlich gerne, wenn ihr jetzt zu mir keine Kontaktdaten habt, warum auch immer, ist alles, wie gesagt, unter der Folge verlinkt, könnt ihr euch natürlich trotzdem auch bei Matze melden. Dann aber bitte ohne Staffel und Folgennennung und Begründung, wieso, weshalb, warum. Dann leitet Matze euch gerne an mich irgendwie weiter. Genau. Das wäre ganz toll, um Matze eben ein möglichst spoilerfreies Erlebnis zu bescheren. Das wäre toll. Genau, ich versuche auch weitestgehend Gastteilnahmen bis kurz vor Aufnahme der Folge vor Matze geheim zu halten, damit die Überraschung möglichst groß ist und er sich nicht schon möglichst auf bestimmte Folgen freut, weil tendenziell sind natürlich die Gastfolgen, wenn sich Leute selber eine Folge aussuchen, schon, ja, ich würde mal behaupten, interessantere Folgen. Entweder weil sie sehr kontrovers sind oder weil sie meistens sehr gut sind. Also eine komplette Müllfolge würde sich in der Regel, glaube ich, keiner aussuchen, um die zu besprechen. Gut, in diesem Sinne, das soll es gewesen sein von euch. Nicht von euch, von uns. Hä? Ich bin verwirrt.
Hallo verwirrt, ich bin Matze und wir sind in der TARDIS.
Okay, komm. Wir müssen hier weg. Tschüss, ja. Bis zum nächsten Mal.
Bye, bye.